Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Velorum, dem Podcast rund ums Fahrrad. Heute Folge, ja, ist, als wenn wir es geplant hätten, Folge 240. Das heißt, wir also quasi 24, entscheiden 24 mal 10. Wir feiern 10 mal Weihnachten heute Abend in unserer frühbesinnlichen Stimmung. Habe ich gerade ein Gähnen gehört?
Ich hab nicht gegähnt, nee. Vielleicht im Kopf.
Im Kopf.
Also ja. Ohne Mund.
Im Kopf, ohne Mund. So wie wir früher in der Schule.
Genau.
Ja, Christian, guten Abend.
Ja, hi Christian.
So, wir sind da. Sorry. Nach längerer Zeit wieder. Also ich habe gerade gesehen, unseren monatlichen Rhythmus haben wir nicht ganz geschafft, den wir eigentlich verkürzen wollten, aber wir werden ja gleich auch vielleicht ganz kurz, oder zumindest ich auch ein bisschen berichten, woran das gelegen hat. Aber wie geht es uns denn jetzt gerade?
Jetzt gerade, ich stehe noch ein bisschen total unter Strom, weil ich eigentlich erst vor 40 Minuten nach Hause gekommen bin. Ich war noch arbeiten, bis ziemlich lange. Und ja, ist halt die Vorweihnachtszeit. Irgendwie ist dann alles noch viel stressiger und ich bin froh, wenn es vorbei ist.
Echt? Ist das bei euch auch so? Also bei uns geht, also Fahrradbranche ist natürlich auch ein bisschen, klar, hier zu Geschenke, aber andererseits dafür ist jetzt nicht unbedingt so, dass die meisten noch fahren oder viele fahren, natürlich ein paar schon, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass wir die ruhige Kugel schieben, aber ich glaube, wir sind von der, von dem Saison, also ich glaube, von allen Weihnachtsstresszeiten kriegen wir noch relativ wenig ab. Bei euch ist richtig dampftes, ja?
Ja, die Kollegen, die wollen halt alle irgendwie noch was fertig haben und mach doch mal eben und dann haben schon total viele Urlaub.
Ja, okay. Ja.
Das heißt, die wenigen Aufgaben, die anfallen, die werden dann auf die da sind, verteilt. Und irgendwie Krankstände sind auch stark zuläufig. Also,
naja.
Ja, ist auch irgendwie verständlich, ne? Ja. Also bei dem kalten Wetter und so. Ja, ist deswegen. Also, eigentlich ist es am besten, wenn man frühzeitig Urlaub nimmt und möglichst den ganzen Dezember nicht da ist.
Apropos Krankenstand, also das kurz noch berichtet, was sich nach der letzten Folge, also nicht innerhalb der nächsten Minuten nach der letzten Folge, aber grundsätzlich nach der nächsten letzten Folge ereignete. Ich glaube, wir haben irgendwie so kurz vor dem 1. November aufgenommen, wenn ich mich recht entsinne, und dann auch veröffentlicht. Und das war ja so eine Zeit, irgendwie Donnerstag, Feiertag, dann ist man am einen Tag arbeiten gegangen, hatte 2 Tage frei und dann nochmal hier und da. Und was dann passiert war, also ich hatte ja beim letzten Mal auch schon oder immer noch ordentlich geschnauft und meine verschleppte Erkältung, die dann irgendwann zu einer Bronchitis werde, hat mich dann zumindest komplett aus dem Leben geschossen. Und ich lag einfach mal schön da nieder mit einer ganz, ganz angenehmen Lungenentzündung.
Das Boah. Ist schon eine Leistung.
Ja, also ich habe meinem Chef gesagt, im Mittelalter wäre ich wahrscheinlich dran krepiert. Da meinte der so, dich hätten sie eh schon vorher mit irgendwelchen Fackeln und Mistgabeln aus dem Dorf gejagt. Also wäre ich vorher eh schon aufgegangen. Weiß nicht mal, wie er darauf kommt. Auf jeden Fall hat es mich dann niedergeschlagen. Deswegen hat es auch ein bisschen gedauert. Und meine Stimme ist eigentlich, also ich war eigentlich schon fast wieder, also bei nicht bei 100%, aber so bei 70%, 75%, 80%. Und dann hat natürlich das Biest von Tochter aus der Kindergarten wieder irgendwas mitgebracht. Und jetzt bin ich wieder.
Ja, die süßen Kleinen.
Ja, die kleinen Süßen. Ja, die sind so niedlich. Und die verschnupften Näschen und patschigen Händchen dann.
Ja.
Ach, naja.
Aber das kann man nicht verhindern.
Nein, das kann man nicht verhindern. Will man ja auch nicht. Also, was willst du machen? Bist ja verloren. Also, ja. Freuen wir uns auf die Jahre, wo sie ein bisschen Crack mit nach Hause bringen. Dann wird alles besser.
Ja. Sorry, I wasn't in church this Sunday. I was out smoking crack with Satan.
Ja, apropos, ich höre auch noch ein bisschen schlechter. Ja? Also ich habe mir den Thema schon ein bisschen lauter gedreht, weil ich natürlich letzte Woche Mittwoch, hatte ich auch ein Date mit Satan, wie auch der Hörer und, wie soll man schon sagen, Freund des Hauses Stefan, der damals mit der Kambodscha-Sendung, was, Kambodscha? Die Fahrradreise. Warst du nicht dabei? Oder war das der Markus?
Ich glaube, das war Markus.
Ja, das würde ich an deiner Stelle jetzt auch sagen. Die jedenfalls, ich sag mal, im ferneren Osten eine Fahrradreise gemacht haben. Und der war nämlich am Tag vorher bei The Prodigy in Frankfurt. Und ich war in Düsseldorf und es war ganz famos. Also, wenn ihr irgendwie nochmal die Chance habt, diese Herren sehen zu können, dann macht das auf jeden Fall, weil das lohnt sich. Also das war wirklich, wirklich, wirklich toll. Hat mir auch ein bisschen Mut fürs Alter gemacht.
Ja, die sind ja schon älter, sag ich mal.
Ja, aber auch nicht so viel älter. Also,
ja, aber wenn man sie, also das Optische sieht schon viel älter aus, finde ich.
Ja, aus der Nähe, ne? Aber ansonsten frisch wie sonst was. Also das war. Aber es war nett. Also es war wirklich, wirklich toll.
Und noch eine Frage zu Düsseldorf. Hast du Altbier getrunken?
Ich habe überhaupt kein Bier getrunken, weil ich Auto gefahren bin.
Ach so. Ah, okay.
Und ich bin dann immer, also wenn ich fahre, Thailand, Kambodscha war das übrigens. Folge 149, Velosnack 43 war die Folge. Also, wer da nochmal reinschauen und hören möchte und sich dafür interessiert, Radreise, Thailand, Kambodscha. Und in der Tat warst du nicht dabei. Sondern der Markus und der Steffen. Nee, ich habe kein Altbier getrunken, aber ich bin ja grundsätzlich allen Biersorten aufgeschlossen und ich habe letztens noch mir hier in Köln 2 Flaschen Altbier gekauft sogar. Füchschen und Ürige, glaube ich, für den, die es interessiert. Kommen wir mal zu den ersten Themen. Also bevor wir hier so ganz sang- und klanglos im Plauderton die Zeit verbringen. Was machen wir? Fangen wir vorne an oder fangen wir hinten an?
Ja, ist ja eigentlich geplant.
Kurz Feedback zur letzten Runde, die wir gedreht haben. Promocodes kamen gut an, ne? Irgendwann weg ist weg und es war dann auch noch so, dass es nach dem Update, also die galten nur bis zum nächsten Update und dann haben wir noch welche sogar hinterhergeschossen bekommen, aber Verständnis da bitte haben, wenn wir eine begrenzte Anzahl zur Verfügung gestellt bekommen, dann sind die halt irgendwann weg. Und,
du meinst diese Promocodes für die App?
Genau.
HealthFit.
Genau. Okay. Und das Zweite, und da habe ich mir dazu, muss ich gestehen, dass ich mich auch danach erst nochmal da richtig reingeguckt habe, der von dir angelegte Kalender für die Gravel-Veranstaltungen hat ja großen Anklang gefunden. Ich wurde darauf angesprochen, super und schön und cool.
Ich habe den gar nicht angelegt.
Ach, dann schmückst du dich jetzt noch mit fremden Lorbeeren?
Ich habe nur
darauf verwiesen.
Ich habe das geteilt. Und hier drauf hingewiesen, genau.
Ah, okay.
Wer den angelegt hat, kann ich jetzt ehrlich genau gar nicht sagen. Also es gibt mehrere.
Ich dachte, es wäre der Uli.
Uli. Ja, Ben. Vielleicht war es, ja, ich glaube, es war der Uli, ja.
Ja, das war auch mein erster Gedanke, als ich dann gelesen habe, dass du es gewesen wärst oder jemand meinte, hier toller gemacht und so. Hatte ich dann, okay, was doch eher, naja, habe ich dann nur mit einem Ohr zugehört, aber jetzt im Nachhinein weiß ich dann ja, dass ich mit meiner ersten Vermutung doch richtig lag. Ja, also, wenn du das hörst, Uli, sehr gut angenommen worden, habe ich mehrere Rückmeldungen zu bekommen, schön. Ich werde auch mal gucken, ob ich den per RSS bei uns in den Kalender mit einbinden kann.
Ja, das geht, wäre natürlich cool. Und für alle, die nicht wissen, wovon wir reden, also das ist so ein Kalender für Gravel- und Bikepacking-Veranstaltungen, wo einfach jeder, der Lust hat, Veranstaltungen eintragen kann.
Genau.
Und ist ganz schick gemacht.
Ja, und die Prämisse des Ganzen fand ich auch so ganz nett, so nach dem Motto, jeder darf reinschreiben, aber benehmt euch bitte, weil ist für alle zugänglich, also jeder kann, aber sowas bringt ja auch immer eine Verantwortung mit für denjenigen, der es dann macht, ne? Also sich da zu benehmen und nicht irgendwie einen Scheiß reinzuschreiben oder so. Also, Hut ab und Glückwunsch für den Ersteller des Ganzen. Mögen seine Lorbeeren nicht von dir getragen werden.
Ist besser so, ja.
Ja, das bringt ja nichts. So, das nur als kurze Rückmeldung zur letzten Sendung und dann, du hast jetzt hier noch mal irgendwie wild im Dokument rumgemacht, dann leg jetzt mal los, weil da weiß ich ja noch gar nichts, was mich da erwartet.
Ja, wir haben in einer der letzten Sendungen mal über das Carry Gum gesprochen.
Ja!
Das war so ein Kickstarter-Projekt.
Ja, ich weiß es wieder.
Wieso sage ich jetzt Project? Projekt. Da ging es darum, das ist so ein Gummi, mit dem man, dass man irgendwie ans Fahrrad gedacht ist, dass man es irgendwie an Lenker spannt oder, nee, stimmt gar nicht, man kann es auch an diverse andere Stellen ans Fahrrad dran spannen. Also ein Gummi, um Sachen zu transportieren. Da sind dann noch so Befestigungspunkte dabei und da lassen sich dann zum Beispiel irgendwie eine Jacke oder was auch immer irgendwo befestigen. Und das war heute in der Post bei mir und ich habe hier die Packung vor mir.
Und, the world's smallest bicycle rack.
Nennen Sie. Ja, es ist eine super Beschreibung. Also im Grunde ist es ja nur ein Spanngurt mit ein paar zusätzlichen Befestigungspunkten und diese Befestigungspunkte werden per Klettband an eine beliebige Stelle am Fahrrad befestigt. Also ja, kann man so nennen. Ich glaube, ich reiß die Packung jetzt nicht auf, weil das macht einen heiden Lärm. Aber sieht auf jeden Fall ganz gut gemacht aus. Ich werde das jetzt demnächst mal testen.
Ja. Carry Gum, alles klar. Werden wir dann mal gucken, ob ich das so. 20 Euro kostet das jetzt, habe ich gesehen. Was kostet, weißt du noch, was du da eingeworfen hast?
Ich glaube, ich habe 20 bezahlt.
Ach, jetzt kostet es 19. Naja, Glückwunsch. Ja.
Schön.
Ja, nee, ist doch gut so. Also, hast halt ein bisschen mehr bezahlt, aber die dafür unterstützt. Das ist doch fantastisch. Also, genau. Was will man mehr? Hatten die sich nicht sogar bei uns. Warte mal, da muss ich dann nochmal fragen. Gab es da nicht mal, haben die sich auch gemeldet bei uns danach?
Bei uns?
Ja.
Ich weiß von nix.
Doch, bestimmt. Muss ich mir mal hier auf meine To-Do setzen. Carrycam. Irgendwas via Twitter oder sowas, meine ich. Naja, gucken wir nach. Das gehört ja nicht hier hin. Carrycam, erstes Kapitel. Beendet. So. Weiter geht's mit dem zweiten Kapitel offensichtlich. Ich bin heute ein bisschen konfus. Das liegt, glaube ich, auch an den nicht vorhandenen Medikamenten. Pia Bischof in der Ratmosphäre. Das war in Essen, das Café, wo du auch damals den Thorsten Frank, gehört hast. Und da warst du bei Pia Bischof, einem anerkanntermaßen ordentlichen Langstreckenfahrer. Und seitdem hast du dir die Hände nicht mehr gewaschen. Oder die Hand, die Hände?
Die Hand. Ich habe ihn nicht beidarmig gedrückt. Also ich habe ihn nur die Hand geschüttelt. Das war am Sonntag, den 25.11. Da war der in der Atmosphäre. Ja, wie gesagt, so ein schickes Café in Essen. Und hat da über Transsibirien Extrem erzählt. Das ist das längste Ultra-Radrennen der Welt. Ja, und es war schon wirklich sehr interessant, mal so einen Typen dann so live zu sehen, weil die Strapazen, die er da so hinter sich hatte, also das kann man sich erst gar nicht so vorstellen. Also das Interessante ist auch, also das ist jetzt kein unsupported Race, also wo man irgendwie alles selber besorgen muss und mitschleppen, sondern da muss man erstmal einen ordentlichen Batzen Geld auf den Tisch legen, um da überhaupt teilnehmen zu können. Und das waren wohl auch nur 6 oder vielleicht waren es auch 8 Teilnehmer dieses Jahr, von denen jeder irgendwie $20.000 waren es, glaube ich, auf den Tisch legen musste. Und dafür bekam man dann aber auch eine dedizierte Pflegekraft, also irgendwie so ein Typ, der einen da betreut hat und PKW, das einen begleitet hat und ja. Und natürlich Verpflegung, also Essen und Trinken. Und dann war das in mehrere
Etappen. Entschuldigung, wenn ich da, ich weiß, weil ich, um es zwischendurch auch zu verstehen, ist das wie, also worin unterscheidet sich das denn jetzt so prinzipiell vom nach Race Across America? Also eigentlich ist das ähnlich, oder?
Ja, das unterscheidet sich dadurch, weil Race Across America, das ist ja quasi einmal diese ganze Strecke über. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, es sind 4.500 Kilometer. Kann das sein? Naja.
Ja, ich glaube schon.
Auf jeden Fall, die starten alle zeitgleich. Und wer als erster ins Ziel kommt, hat gewonnen. So ist es bei Race Across America. Und bei diesem Rennen ist das so, dass es mehrere Etappen gibt. Also die ganze Strecke, die gesamt sich auf 9.100 Kilometer beläuft, die wird aufgeteilt in mehrere Etappen. Also die erste hat irgendwie um die 300 Kilometer und dann gibt es eine 700er, eine 1.300er gab es, glaube ich, auch. Und ja, es sind halt immer so mehrere Etappen. Und
aber von dem, Entschuldigung, immer nur zum Verständnis, aber von dem also mit Startgeld, mit Verpflegung und und so weiter. Im Prinzip ist das ja doch, also ist zumindest jetzt abgesehen vom Etappencharakter schon ähnlich oder nah dran. Oder ist es, wird das dadurch, nee, es wird ganz anders. Aber
du kannst es eher mit so einer, keine Ahnung, mit so einer Tour de France vergleichen, natürlich mit längeren Etappen. Aber die haben zum Beispiel auch einen Ruhetag und ja.
Okay.
Und halt diese unterschiedlichen Distanzen. Und dann wird halt immer für jede Etappe die Zeitdifferenz summiert und wer dann zum Schluss die meiste Zeit im Plus hat, also am wenigsten gebraucht hat für die Gesamtdistanz, der hat gewonnen. Und der Pierre Bischof, der hatte nachher irgendwie einen Vorsprung von 12 Stunden oder so, also das war ziemlich eindeutig der Sieger. Okay. Ja, und er hat da ziemlich spannend erzählt, wie er sich da rivalisiert hat, eigentlich immer mit einem ganz bestimmten anderen Radfahrer und was ihm da so durch den Kopf ging, auch bei diesen Distanzen. Also man fragt sich ja immer nach der Motivation. Wie hält man bei solch einem Rennen überhaupt die Motivation aufrecht? Also ich meine, die Startetappe mit 300 irgendwas Kilometern, das kann man ja eventuell auch noch nachvollziehen oder auch dann so Etappen wie 600, wenn man sowas schon mal gefahren ist. Also das, oder auch wer das noch nicht gefahren ist, aber man kann ja ungefähr vorstellen, was da in einem passiert. Aber das Ganze so wirklich mehrere Tage hintereinander, bis man dann irgendwann insgesamt auf 9000 Kilometer kommt und die letzte Etappe auch noch über 1000 Kilometer hat. Also das ist schon eine Hausnummer. Vor allen Dingen bei den Bedingungen. Also Sibirien, das ist ja jetzt auch...
Ja, genau. Sag mal was zu den Bedingungen. Also
ja, eigentlich hat es überall die Hälfte der Zeit geregnet. Dann, ich meine, Temperaturen waren überwiegend im Pluspunkt. Also im Plusbereich. Man würde ja jetzt ja meinen, Sibirien, das wäre immer arschkalt gewesen, aber im tiefen Winter fahren die ja da natürlich nicht. Also die sind oft so, also wenn es mal kalt war, dann waren das so 4-5 Grad. Okay. Und in Kombination mit Regen ist das natürlich dann aber doch nochmal eine ganze Ecke kälter.
Nee, das macht keinen Spaß mehr.
Ja.
Also mir nicht.
Und wenn du dann auch noch Gegenwind hast ordentlich, weil je nach Landschaft kann es ja da auch sehr flach sein, also windanfällig dann. Also das sind schon Strapazen. Da muss man sich schon durchbeißen.
Ja, das ist, ja klar. Also dass das dich jetzt für Lieschen Müller und Leute wie mich gemacht hast. Wie lange war er jetzt eben ganz unterwegs? Hast du das eben schon gesagt und ich habe es einfach nicht gerafft. 11 Tage, kann das sein?
Nee. Weiß ich jetzt gar nicht.
Ist auch nicht so wichtig. Also nicht jetzt extra recherchiert. Was mich jetzt so interessiert, also die Motivation des Ganzen, also ich habe mal mehrere, aber so viel jetzt auch wieder nicht, wie es klingt, Artikel gelesen und der wirkt eigentlich wie ein sehr bodenständiger, normaler Typ, wo man jetzt nicht denkt, dass der eine komplette Meise hat. Andererseits behaupte ich immer, wer sowas macht, muss schon irgendwann mal mit dem Kopf ganz schlimm irgendwo angeschlagen sein. Wie wirkt so ein Mensch? Also Strasser zum Beispiel wirkt auf mich die Male, wenn man ihn jetzt mal so aus nächster Nähe gesehen, erlebt hat, relativ normal.
Ja, der wirkt auch völlig normal. Also der arbeitet ja normalerweise in so einem Hotel.
An der Bar.
Wohnt in, ich weiß nicht genau, was er da macht, aber er hat ja irgendwie so einen Job. Und in Nauders, genau. Okay. Also irgendwo in Tirol ist das, glaube ich, ne? Ich meine, es wäre da irgendwo. Auf jeden Fall jobbt er da und im Winter macht er zum Beispiel überhaupt gar keinen Radsport. Das war auch mal interessant, weil es irgendwie zu verletzungsanfällig. Okay, da in der Gegend bei den Schneemengen und so.
Ja, aber
kann ich das nachvollziehen?
Oder parallel zu Strasser, der ja auch gerne mal sich hingelegt hat irgendwie, ne? Der ja auch von Verletzungen in seiner Karriere einigermaßen gebeutelt war. Also dann macht er einfach mal 3-4 Monate nichts. Ja klar, also vielleicht ist das auch der Schlüssel, um die Motivation irgendwie hochzuhalten, dass man sich wieder aufs Rad freuen kann. Und ich glaube gerade in solchen Gegenden, ich meine, das Blöde ist ja hier, finde ich immer so, bei uns, ich sag mal, wir sind ja jetzt geografisch recht nah beieinander und auch meteorologisch dann, hier ist es ja nie so richtig kalt, dass jetzt mal Schnee, ne, so Skilanglauf und so ist als Ausgleichssport, ja super, würde ich ja auch gerne öfter mal machen, ne, oder ausprobieren oder wieder mal machen. Die Möglichkeiten haben wir ja nicht hier, ne? Dafür ist es aber auch wiederum nicht so kalt, dass man sich ja doch nicht doch irgendwie aufs Rad zwingen könnte. Hören zu sagen, ne? Also deswegen, ich finde die Möglichkeiten, die einem da die Natur gibt in solchen Gegenden, ist schon was Feines. Und so von den Zielen her, also ich meine, der hat bei Rad am Ring gewonnen, irgendwie bei seiner zweiten Teilnahme oder so.
Ja, genau, da hat er Blut geleckt quasi, fing das an.
Ne, du hast dieses Jahr Blut geleckt, weißt du ja, was nächstes Jahr dann erwartet wird.
Genau.
Das sind jetzt Footsteps, ne? Was ist, gibt's denn sowas, also ich meine, was will man noch?
Der hat auch mal Race Across America hat er auch mal gewonnen.
Genau, ne? Also das ist ja jetzt so eine wirklich deutliche weitere Eskalationsstufe. Da fahre ich aber auch dann mit, ne? Also wenn du Rad am Ring gewonnen hast und dann nach Amerika fahren möchtest, mache ich. Ich kann ganz gut Auto fahren in Amerika. Also da bin ich echt ganz gut drin. Nächste Stufe, was kann denn da jetzt noch kommen? Also ich meine, ist das auch so, dass man dann sagt, okay, nächst, noch mal krasser, noch mal weiter, noch mal länger, noch mal extremer und dann ist ja irgendwann noch mal Ende. Also ne, da ist ja, was macht man da noch?
Ja, keine Ahnung, gute Frage.
Aber hat er, wurde er jetzt nicht gefragt? Oder warst du da auf dem Klo?
Ja, man versucht das ja immer irgendwie zu steigern, ne? Aber ja. Wie will man das längste Ultracycling der Welt irgendwie steigern mit 9100 Kilometer? Vielleicht indem man einmal möglichst schnell um die Welt radelt? Ich weiß es nicht. Es wird auf jeden Fall schwer, das irgendwie zu toppen.
Ja, eben.
Ja.
Nackt.
Das Ganze hatte übrigens auch noch so ein Lokalkolorit, weil er auch hier aus der Gegend kam. Der ist in Oberhausen aufgewachsen. Also.
Wo hatte ich auch noch irgendwie im Hinterkopf? Also bei eben, als du meintest Tirol im Hotel, dachte ich so, okay, dann habe ich, ist meine Erinnerung da komplett irgendwie verschoben. Na, aber schön. Also, und was ich auch daran schön und nett finde, ist, dass dieses Café da ja offensichtlich in irgendeiner Form so etwas etabliert und das, das war auch bei dir um die Ecke fast, ne?
Ja, es war um die Ecke. Ich habe da noch einen Kollegen getroffen und wir waren scheinbar die Einzigen, die mit einer Ratte angereist sind. Das hat mich auch etwas gewundert. Ich hätte jetzt eher damit gerechnet, da nur Leute mit Fahrrädern anzutreffen. Naja. Aber naja.
Ja, Sonntagnachmittag im Dunkeln, weit vielleicht angereist, weil ich kann mir gut vorstellen, dass da ein paar Leute von weiter weggekommen sind. Ich glaube, ich war sogar mal eingeladen zu einer Rundfahrt, also zu so einer Ausfahrt, wo er mit dabei gewesen wäre. Vor gar nicht allzu langer Zeit, vor so 2 Jahren oder so etwas. Aber das hat sich dann zerschlagen. Er war in Bonn bei irgendeinem Radverein und dann hat sich das aber zerschlagen. Der Hörer, der mir damals diesen die Einladung geschickt hat, der weiß sich jetzt besser daran zu erinnern als ich wahrscheinlich.
Übrigens, das Rennen ging in Moskau los, und also ganz im Westen von Russland, und endete dann, frag mich nicht nach dem genauen Zielort, irgendwo im Osten. Und da der Pierre halt noch Urlaub hatte, ist er dann noch mit dem Fahrrad zurückgefahren. Ne? Also von.
Der ist die Strecke zurückgefahren.
Ja, aber dann self-supported, ne? Also.
Also das jetzt so als Randnotiz noch zu bemerken ist jetzt wirklich, der ist 9100 Kilometer Rennen gefahren.
Ja.
In Zeit X. Und ist dann Zeit X mal 1,5 die ganze Strecke nochmal zurückgefahren. Klar, ich hätte ja auch meinen Koffer nicht mitgenommen. Den hätte ich dann zu Hause in Moskau stehen lassen und den musst du ja noch abholen. Klingt völlig logisch für mich.
Das war schon interessant zu sehen. Vor allen Dingen, er hatte so eine, also so eine richtige Rennmaschine für die Tour. Ne? Das war irgend so ein, warte mal, was ist ein Specialized oder ein Track? Nee, ein Track. Der hatte ein ziemlich auffälliges Track in Neongelb. Irgend so ein Domane. Keine Ahnung, schieß mich tot. Und für die Rückfahrt hat er dasselbe Rad genommen, aber dann hinten mit einem Anhänger noch dran. Ne? Also er hatte dann da irgendwie, das geht ja mit über den Schnellspanner, gibt es da so Kupplungen für Anhänger, und hat er sich dann hinten einen Anhänger dran gemacht und dann Gepäck da noch rein und das ganze Rad noch voll mit Gepäck, und das sah echt skurril aus. Also es war mal so eine Komplett-Transformation einer Rennmaschine zu so einer, ja, zu so einem Reiserad quasi.
Das klingt wie mich, wie wenn ich irgendwo was verloren habe und die gleiche Strecke nochmal zurücklaufe, um den Schlüssel zu suchen, der mir unterwegs gefallen ist. Wurde auch so über Finanzierung des Ganzen gesprochen? Also das muss ja nur über Sponsoren, kann das ja nur laufen, oder?
Ja, der hat Sponsoren. Der hat das irgendwie nicht selber finanzieren müssen, das kannst du auch gar nicht.
Nee, also nur schwer.
Ja.
Mein lieber Scholli.
Ja, und dann hat er natürlich auch noch von der Rückfahrt viel erzählt. Ja, das war mindestens nochmal genauso interessant, weil während des Rennens, während der Hinfahrt, da hat man ja nicht irgendwie Zeit, auch mal mit den mit der Bevölkerung sich irgendwie zu interagieren. Ne? Das geht ja irgendwie gar nicht. Du konzentrierst dich ja darauf, dass du da möglichst schnell überall durchrast. Und das war auf dem Rückweg dann das komplette Gegenteil. Da hat er so oft angehalten, mit den Leuten gesprochen, meistens nur mit Hand und Fuß, ne? Aber er erzählte auch, die wären alle so super gastfreundlich gewesen, aber das ist ja eh so. Egal, wo man auf der Welt ist, die Leute sind einfach alle total interessiert und total gastfreundlich. Zumindest außerhalb der Städte. Ich werde nicht ausschließen, dass es in den Städten auch so ist, aber so die Landbevölkerung.
Ja, vor allen Dingen, wenn du mit dem Fahrrad dann daher kommst, ne? Anstatt mit dem Panzer.
Ja, und wann ist da schon mal so jemand dahergekommen, ne, mit so einem Equipment? Da sind natürlich auch alle neugierig und wollen wissen, was er macht, ne? Und dann wurde er auch da zigmal eingeladen und hat jetzt wahrscheinlich auch eine erheblich alkoholbelastete Leber, weil die trinken da natürlich auch alle gerne ein, ne? Also oft, er hat dann auch immer, also nicht immer, aber oft gefragt, ob er da irgendwie übernachten könnte bei den Leuten, ne? Also wenn es dann so gegen Nacht zuging, dann wird es dann irgendwann Zeit, sich nach einer Unterkunft Ausschau zu halten. Und die Leute, die haben ihn dann immer eingeladen zu sich nach Hause. Die Frau ist dann in der Küche gegangen, hat gekocht und der Typ hat sich ihn unter den Arm genommen und am Arm genommen und mit ihm in eine Garage gegangen, ne, um dann da einzutrinken. Ne? Und die haben dann da immer schön aus der Tetra-Flasche hier den Wodka, irgendwas Selbstgebranntes. Bei uns würde man so ein Pinneken trinken, ne? Die trinken ja dann da gleich so ein 0,2-Glas oder sowas.
Ja, aber also 200 Milliliter. Wenn Spaß macht.
Ja, ja.
Und offensichtlich ist er ja heil angekommen.
Ja, ja, ja. Das hat er auch meistens abends dann getrunken, ne? Also bis zum Morgen ist das ja hoffentlich alles schon wieder verdunstet, wenn er dann wieder aufs Rad gestiegen ist. Naja, aber es war echt sehr interessant. Und irgendwann ist er dann. Warte mal, ich glaube, der ist bis nach Duisburg dann wieder gefahren, ja.
Der ist auch noch von Novosibirsk nach Duisburg. Der hat also in Moskau rechts liegen und ist weitergefahren.
Der ist irgendwo Richtung Südeuropa gefahren. Boah, ich hätte mir das alles aufschreiben sollen. Aber das war entweder Spanien oder ich weiß es nicht genau. Irgendwo die Ecke. Da ist er hingefahren, um sich mit Freunden zu treffen, ne? Und dann ist er noch mit einer Freundin von, ich sag jetzt einfach mal, es war Spanien, von Spanien aus Richtung Norden bis nach Duisburg gefahren. Weil da seine Eltern, glaube ich, auch noch leben. Ja, also die Rückfahrt, die war demzufolge erheblich länger als das eigentliche Rennen.
Und schon.
Also, ja, aber okay, das hatte halt einen ganz anderen Charakter. Ne? Das war dann mehr so eine Reise für ihn. Wahrscheinlich war das auch dann regenerativ. Das war so eine regenerative Tour für ihn, so zum Entspannen.
Wenn er damit glücklich ist, ich halte das für ganz großen Wahnsinn, im positiven Sinne, aber.
Ja, aber er hat auf jeden Fall noch einen Termin nach Essen gehabt, wo er ein bisschen über diese Veranstaltung geredet hat. Und falls ihr da noch irgendwie bei euch in der Nähe das mal habt, dass er da auftritt, das würde ich mir auf jeden Fall antun. Also das kann man echt nur empfehlen. Dann ging am Ende noch sein Pokal einmal durch die Zuschauer. Da hat er einmal so rumgegeben. Es war nochmal interessant, das Ding in der Hand zu nehmen. Ja, und dann hat er noch ein bisschen Werbung gemacht für das Buch von Christoph Strasser. Der hat irgendwie ein Buch geschrieben und die sind befreundet und naja. Ja, so viel dazu.
Klingt ganz nett. Also, wenn ihr dann die Möglichkeit habt, ich glaube, der ist ja in der Hinsicht ein bisschen untriebig und unterwegs und also es klingt so, als wenn ihr da eine Chance hättet und das Gucken euch dem anschauen möchtet, dann wäre das keine dumme Idee, wenn ich das richtig interpretiere, wie du das so sagst.
Ja, auf jeden Fall.
Kommen wir dann zum nächsten Punkt und direkt an der mit verbundenen Frage. Was ist er denn für Reifen gefahren? Oder was also grundsätzlich zum Material waren das auch so? Das ist ja immer, interessiert uns ja immer. Weißt du, was für Reifen er gefahren ist? Tubeless, nicht tubeless?
Nee. Ich
kann bist du ein Fangirl da gewesen, da nur an seinen Lippen geklebt, nichts mitgenommen, ja, nichts. Genau.
Doch, übrigens eine Sache hatte ich ihn gefragt, weil ich habe das ja hier schon im Podcast öfter mal thematisiert, dass ich Probleme mit dem Ulnar-Nerv hatte, also dieser Nerv, der auf der Unterseite, auf der Innenseite von den Händen verläuft und was halt auch bei Langstreckenfahrern recht verbreitet ist, dass die Leute damit Probleme haben. Ne? Also das zeichnet sich dann halt dadurch aus, dass die Hände taub sind, noch Wochen oder Monate nach dem letzten langen Ritt. Er hat da einmal so ein bisschen Probleme mit gehabt beim Race Across America. So ganz zum Schluss. Da hätten ihn wohl ein bisschen so die Hände gejuckt. Sonst hätte er noch nie mit Problemen gehabt. So viel dazu. Ja, also scheinbar, die Leute sind aus einem Holz geschnitzt.
Ja, Tiffy. Also, ab sofort unter 9000 Kilometer möchte ich nichts und irgendwelchen Nerven, die blank liegen, hier hören. Offensichtlich ist das psychosomatisch bedingt.
Ja. Scheint so. Ich bild mir alles nur ein.
okay. Zum Material wissen wir jetzt nichts. Deswegen ist meine ganz elegante Überleitung, die ich mir hier gebaut habe, völlig für den Eimer gewesen. Aber nun ja.
Sorry, habe ich zerstört.
Ja, ist nicht schlimm. Mir war es schon, ich habe schon relativ früh erkannt, dass das nichts wird. Wir sind schon viele Reifen gefahren und auch der Continental Grand Prix 4000 S2 gehörte, glaube ich, bei uns jahrelang. Also ich weiß noch, dass ich glaube, an meinem ersten richtigen Rennrad dann war ja auch direkt der erste Reifen, den ich da draufgezogen habe, weil das hat man damals einfach gefahren und irgendwann ist man klüger geworden und hat auch mal andere Sachen ausgebraucht. Aber natürlich geht es erdrutschartig, ging es zu, als jetzt der Grand Prix 5000 vorgestellt wurde. Das Erste, was ich überraschend fand, den Termin. Warum man jetzt so einen Reifen vorstellt. Also das erschloss ich mir nicht so richtig.
Ja, zum Ende des Jahres ist schon merkwürdig, ne?
Naja, also hätten jetzt, also mein erster Gedanke war, okay, die sind zu Eurobike nicht fertig geworden.
Ja.
Aber kann ich mir jetzt auch irgendwie nicht vorstellen. Ne? Dann hätte man das ja auch, also ist mir immer noch, habe ich immer noch keine Erklärung für. Vielleicht hat ja irgendwie ein Hörer eine Idee oder irgendwas gelesen, warum das jetzt passiert. Weil eigentlich ist ja jetzt nicht so die Zeit, wo jeder sagt, okay, ich kaufe mir jetzt neue Reifen. Ne? Und
ist der überhaupt lieferbar?
Ja, ja.
Okay.
Das ist kein Problem. Also jedenfalls wäre mir nicht bekannt, dass es ein größeres Problem ist. Also ganz komischer Zeitpunkt. Und ja, er ist schöner, schneller. Und ich habe mit Leuten gesprochen, ich muss jetzt gleich mal kurz husten. Ich habe mit Leuten gesprochen, die ihn schon gefahren sind. Und aus gut unterrichteten Kreisen, die nicht genannt werden möchten, habe ich gehört von Fahrern, die sie ausgewiesene Nicht-Continental-Fans sind. Also die sagen, ich fahre sonst immer nur Marke A oder B, aber kann nicht die Marke C, haben mir gesagt, dass sie eigentlich so vom Fahrgefühl her einen großen Zugewinn an Komfort empfunden haben. Was ich,
weil sie den Reifen dann auch in größerer Breite gefahren sind?
Nee, bei der gleichen Breite.
Okay.
Das ist das, was mich überrascht hat. Also und auch auf verschiedenen Terrains gefahren, also teilweise Kopfsteinpflaster und. Er muss sehr komfortabel gewirkt sein, abgesehen von den sonst durchaus ja schon, wie soll man sagen, den unterstellten Eigenschaften wie also wenig Rollwiderstand, guter Grip und so weiter, war das Erste, was ich gehört habe, der ist komfortabel. Was ja heutzutage dann auch immer, ne, also unsere Räder werden immer mehr auf Komfort ausgerichtet, die Strecken werden teilweise länger, die Reifen werden breiter, wäre das natürlich eine logische Entwicklung, den es da gab. Und ich bin geneigt, im nächsten Frühjahr das auch mal auszuprobieren. Also ich weiß noch nicht, ihn gibt es ja jetzt, in wie vielen Varianten gibt es ihn, um das mal auch anzusprechen?
Tja, also es gibt ihn auf jeden Fall in diversen Breiten, 23, 25, 28 und jetzt ganz neu 32 und das finde ich ja recht attraktiv.
Mhm.
Und das Ganze dann nochmal als tubeless, wobei die 23er gibt es nicht als tubeless.
Genau, das fängt bei 25 an. Dann gibt es, sind die Schlauch auch schon vorgestellt worden? Ich glaube schon. Oder wenn nicht, dann wird es das auf jeden Fall noch geben. Also die Schlauchvariante. Und ja, also mich reizt aktuell, welchen würdest du jetzt dir ans Rad dingeln?
Oder? Auf jeden Fall den 32er.
Mhm.
Und dann, ich weiß nicht, ob ich es nochmal mit tubeless versuche. Wahrscheinlich würde ich da nochmal tubeless versuchen, ja.
Okay.
Weil, also bestimmte Sachen, zum Beispiel, der hat ja auch einen verbesserten Rollwiderstand und das, also 12% weniger Rollwiderstand, das könnte man ja eventuell schon merken. Aber das Ganze halt nur bei der Tube, nee, warte mal. Ach, das ist nur bei der Tube-Version, nicht bei der tubeless.
Was? Nochmal. Sag nochmal, was du gerade gesagt hast.
Also, der Reifen hat einen geringeren Rollwiderstand, aber nur bei der Tube-Version, also mit Schlauch.
Also das, was ich
das liegt natürlich daran, weil es vorher keine Tubeless-Version gab. Macht das Sinn?
Auf mich nicht ganz. Also ich weiß jetzt aber nicht, welche Version sprichst du denn jetzt? Mein junger Padawan, der in Rätseln redet.
Der
5000? Bin ich jetzt hier bei meiner 3,5-jährigen Tochter angelangt. Bap, bap, bap.
Nein, ich war das nicht.
So, nee, 12% geringerer Rollwiderstand, 20% besserer Pannenschutz, 10 Gramm leichter als Vorgänger GP4000 S2.
Genau.
Das sind ja jetzt ganz klare Fakten.
Ja. 20% besserer Pannenschutz, ja.
Tube gegen Tube. Also nicht Schlauch gegen Schlauch, sondern also nicht Schlauchreifen, sondern Clincher-Schlauch gegen Clincher-Schlauch. So, und dann hat der Tubeless nochmal 5% geringerer Rollwiderstand und 5% besserer Pannenschutz als Grand Prix 5000 Schlauchversion. Also kannst du nochmal ein bisschen was von abziehen mit Rollwiderstand und Pannenschutz.
Ja, wobei der Tubeless auch ein bisschen schwerer ist, aber man spart ja wieder Gewicht, weil man keinen Schlauch hat.
Ja, aber das ist auch so eine Milchmädchenrechnung im wahrsten Sinne des Wortes, weil die Milch kommt ja dann trotzdem da rein. Ne? Also die musst du ja auch wieder reintun.
Ja, stimmt. Und man muss ja auch so 80 oder 90 Milliliter beim Rennradreifen und
boah, 60,
das ist dann was
60
oder 60. Ja, okay. Auf jeden Fall hat man dann wahrscheinlich genau das Gewicht erreicht, was das Ganze auch mit einem normalen Schlauch wiegen würde. Also okay, stimmt. Gewicht spart man da nicht wirklich, aber der Rollwiderstand, der soll ja besser sein.
Ja, ja, und ich finde immer, auch immer noch, dass das Rollverhalten insgesamt ein sehr schönes. Das Problem ist, mir ist nichts passiert. Also die Male, die ich jetzt damit gefahren bin, in den letzten 3 Monaten war es ja so gut wie gar nicht, weil ich einfach im Eimer war. Aber die Male, die ich damit gefahren bin, hatte ich immer so ein Gefühl der, das kann doch nicht funktionieren, das kann doch nicht funktionieren, aber es funktioniert. Ne? Das war so ganz, ganz komisches Ding. Und ja, das, also ich finde, das ist auch so ein ganz großer Wurf, ne, dass jetzt einfach, also dass Continental den ersten Tubeless-Reifen rausbringt. Also bis damals im Interview Eurobike 2015, glaube ich, oder ja, 15, habe ich ja noch mit dem Produktmanager vom 4000 S2 gesprochen und da hieß es, nee, werden wir nicht machen, weil wir möchten nicht, dass die Räder versaut werden und so weiter und so fort. Das hat sich ja, in der Hinsicht haben sich jetzt da um 180 Grad gedreht und ich bin gespannt. Ich lese gerade von der Dichtmilch von Continental, dass sie eine Effektivitätsdauer von 4 bis 24 Wochen hat, was ich eine sehr, sehr weit gefasst finde.
Also bis zum halben Jahr ungefähr.
Das hast du sehr schön ausgerechnet, aber es kann auch nur einen Monat reichen. Ne? Also je nach,
ja, wo mach,
also,
je nach Fahrertyp oder
je nach äußeren Bedingungen, denke ich einfach. Ne? Also deswegen, ja. Also alles, was ich da so hier an Tests oder so gelesen habe, ist ganz gut. Nach einem halben Jahr, ich denke mal, nach einem halben Jahr die Milch für 5 Euro mal austauschen, ist auch völlig in Ordnung. Und der Aufwand ist ja gering. Aber warum, du sagtest gerade, vielleicht versuche ich das nochmal mit Tubeless. Ich kann mich nicht mehr erinnern, hast du so schlechte Erfahrung?
Ja, ich finde es einfach, also das, was ich, also ich habe es einmal im Crosser probiert, da hat es auch ganz gut funktioniert. Da sind die Reifen, das waren irgendwelche Schwalbe, auch direkt auf die Felge richtig gesprungen und ich habe das mit einer ganzen normalen Standluftpumpe irgendwie hingekriegt. Dann habe ich es nachher nochmal versucht auf einem Rennrad mit Schwalbe, wie heißt die nochmal? Schwalbe One. Und das hat irgendwie gar nicht hingehauen. Also zumindest nicht mit mit meiner Standluftpumpe da brauchte ich irgendwas Stärkeres.
Okay.
Aber okay, das ist ja auch von Reifen zu Reifen unterschiedlich.
Ja, und mittlerweile gibt es ja dafür auch dann einfach die Tools, die man benötigt. Ne? Also sei es jetzt irgendwie so ein so von Schwalbe so ein Airbooster, ne, den du einfach aufpumpst und dann ruckartig die Luft rauslassen kannst. Wenn man halt, ne, wenn man weiß, okay, ich möchte mich langfristig in die Richtung orientieren, gibt es da jetzt einfach Möglichkeiten. Mal abgesehen.
Ja, aber wenn ich das so insgesamt betrachte, was ich da alles brauche, dann finde ich das irgendwie mit dem Schlauch dann doch unkomplizierter. Weil du brauchst diese extra Ventile, die du halt in der Felge dann einschraubst und dann diese Dichtmilch und dann gibt es auch noch von Schwalbe so ein Zeug, das man von innen auf die Felgen so streicht, damit quasi der Mantel besser auf die Felge flutscht.
Ja, aber das habe ich einmal benutzt und da habe ich einen Schlauch einziehen müssen bei einem Vittoria-Reifen. Also das brauchst du nicht. Also bei mir war das die Montage, die Dichtmilch, die Tubeless-Montage mit Dichtmilch und alles pipapo drumherum hat bei mir bei der ersten Montage, ich behaupte jetzt wirklich, bei der Schlauchmontage brauche, mal 1,3 nicht länger gebraucht. Und es war keine Schwalberei und nichts.
Ja, und dann ist das Problem noch, dass du keine normale Pumpe verwenden kannst.
Ich hatte eine normale Pumpe.
Okay, ja, damit hatte ich keinen Erfolg. Aber wie gesagt, hängt auch vom Reifen ab.
Ja, ja, natürlich. Ne? Also vielleicht werde ich das jetzt im Sommer mal mit den 5000ern probieren und werde danach wieder zur Fraktion der Bekehrten zurückkehren. Das kann durchaus sein, möchte ich gar nicht ausschließen. Aber ich bin gespannt. Also ich möchte das auf jeden Fall im kommenden Jahr mal fahren und mal ausprobieren. Und dann, und wenn, dann schon auch Tubeless. Also dann mache ich das auch richtig.
Ich bin ja immer noch sehr angetan, nur mal so ein kurzer Einwurf von den Conti Four Seasons. Die habe ich ja in 32er Breite auf meinem Bike-to-Work-Rad Und ich habe die jetzt 9000 Kilometer haben die jetzt runter. Und die haben immer noch Profil und ich hatte noch keinen Platten. Also es ist echt unglaublich.
Ja, das ist wirklich, Und du fährst ja auch viel durch, ich sage jetzt nicht, also nur städtisch, aber es ist ja auch städtisches Gebiet dabei.
Ich pool da auch regelmäßig kleine Glassplitter und alles Mögliche aus der Lauffläche raus. Mhm. Also von daher, man sieht schon, dass da einiges an Einschlag auf den Mantel draufkommt, aber es dringt halt nichts durch. Also es ist schon echt erstaunlich.
Ja, cool. Sehen besser aus als nach den Da gibt es ja diese das wissen kurioserweise auch viele nicht. Es gibt ja auch auf der Lauffläche so kleine Verschleißanzeiger, ne?
Diese Punkte.
Genau. Ja, da kriegt man immer wieder mal Rückmeldungen, oh, ihr habt mir kaputte Reifen geschickt, da sind zwei Löcher drin. Also das vielleicht noch als kleiner Service an die Hörer, die es nicht wissen, es gibt bei den Continental-Reifen so kleine Löcher, die sind so, das sind so zwei Punkte, die sind im Abstand von, ich schätze im Zentimeter ungefähr, Verschleißanzeige. Wenn ihr die nicht mehr seht, dann solltet ihr mal über einen neuen Reifen nachdenken.
Ja. Ist aber allerdings ein Fehler vom Hersteller. Ne? Also wenn das nicht so kommuniziert wird, dass der Benutzer das versteht,
dann
hat man was falsch gemacht.
Da kommt der Job in dir durch.
Ja, genau.
Ja. wir sind gespannt. Also wenn jemand von euch, die schon gefahren ist und oder sagt, ja, möchte ich nicht. Ich bin gespannt, es gibt ja immer noch diesen einen Reifen, es geistert ja der Macher von den 4000ern und 4000 S2 und dem im Prinzip ja auch die Gummimischung des 5000 immer noch hat ja auch Reifen gemacht, aber die kommen irgendwie nicht aus der Pötte. Ich weiß nicht, was damit los ist.
Ich habe letztes Mal die Lieferbarkeit gescheckt und
Die möchten einfach nicht kommen. Also wir hatten ja bei Rad am Ring, hatten wir jemand dabei, der darauf unterwegs war. Die möchten einfach nicht ankommen, ne? Und das wäre jetzt so eigentlich der Reifen gewesen, den ich gerne beim nächsten Sommer draufgesetzt hätte. Aber wenn er nicht kommt, was will man machen? Ja, da müssen wir dann.
Die sind ja in Sauerland, vielleicht sollte ich da mal vorbeifahren.
Ja, grüß mal von mir. Also, wenn einer von euch schon die 5000 gefahren ist oder beabsichtigt, die zu fahren, würde mich mal interessieren, wie viele von euch, die sagen, ja, ich werde die kaufen, wechseln dann auf Tubeless um oder werden das mal ausprobieren. Nicht so die grundsätzliche Diskussion, Tubeless oder nicht Tubeless, sondern gibt es welche, die wirklich aktiv sagen, okay, jetzt ist für mich der Zeitpunkt gekommen, dass ich es mal mit Tubeless probiere. Das würde mich interessieren. Weil, ne, also vielleicht vertraut man einfach auch den so dem Mavic-Reifen dann weniger und sagt, okay, jetzt Continental Schwalbe, die zwei haben es jetzt ist auch gut und jetzt wird sich das auch durchsetzen. Da hätte ich mal gerne so ein Meinungsbild zu von den Hörern. Ja. Würde mich interessieren. Ja, also, dann warten wir jetzt bis zum nächsten Frühjahr und dann dengeln wir uns die Dinger ans Rad und dann gucken wir mal weiter. Behaupte ich einfach mal. Und bis dahin fahren wir einfach mit dem rum, was wir jetzt noch haben. Was ich wiederum aufgeschnappt habe, welche Meldung, das mit den 5000 S2 ist natürlich an keinem von uns vorbeigegangen, aber unter der Rubrik Kurioses einfach mal verbucht, um an einem unserer Lieblingshersteller zurückzugehen, es gibt Hosen für die Profis, Hosen für Classic, es gibt Hosen für warmes Wetter, es gibt Hosen für kaltes Wetter und jetzt habe ich nur kurze Hosen alle erwähnt. Und jetzt gibt es auch einen Hersteller, der stellt extra Radhosen für den Indoor-Betrieb her.
Mhm. Ja,
Velocio Men's Ultra Light Indoor Sport Short. Nicht Indoor Sport, sondern Indoor Short. Also eine Hose nur für den Indoor-Sport und das dann auch für einen gar nicht so unstolzen Preis von 170 Euro.
Das ist schon enorm. Also die Socken sehen übrigens schick aus. Also es gibt auch spezielle Socken.
Zu diesen grotesken Teilen komme ich noch danach. Also aber eine our all new ultra, es geht um Velocio, falls ich das noch nicht weiß. Our all new ultralight shorts take our hot weather bib short and replace bib upper with a light, white and supremely comfortable waistband. Also es ist im Prinzip nur die warme Wetterhose ohne Träger und mit einer hohen, wie sagt man das, hohen Hüftbund oder so etwas.
Ja, irgendwie sowas, so ein Gürtel.
Also das hat mich ein bisschen betroffen gemacht. Also ist das nötig? Also ich meine, du fährst ja eh nicht drin und ich auch schon zusehends längere Zeit nicht mehr. Aber also da muss doch irgendwann, ne, immer dieser berühmte Satz, irgendeiner in dem Meeting muss da mal aufgestanden sein und gesagt haben, nee, komm, lass. Ist keine
Who
gute
cares?
Idee.
Ja, aber es könnte ja sein, dass du mit Indoor irgendwie am Fenster trainierst und Leute vorbeigehen und reinschauen. Da will man ja trotzdem entsprechend gekleidet sein.
Ich habe schon überlegt, ob ich meine Rolle demnächst einfach mal hier oben auf die Dach... Du hast mich ja leider noch nicht besuchen können, aber auf die Dachterrasse stelle. Vielleicht leihe ich mir da noch eine und wir fahren einfach so zweit auf der Dachterrasse.
Ja, gute Idee.
Aufeinander zu.
Ja. Bis es knallt.
Bis es knallt. Bis einer weint. Nee, aber schon, also wir haben es verlinkt hier an der Stelle, ne? Könnt ihr ja den schon uns gucken. Radbekleidung für den Indoor-Sport, also will sich mir nicht ganz erschließen, der Sinn, ne? Also das Oberteil dazu dann noch ist Indoor-Tank. Also ein Indoor-Tank. Also einfach ohne Arme, ne? Da würde mir jetzt aber auch ein Merino-Base-Layer ohne Arme, könnte ich genauso gut nutzen wahrscheinlich.
Ja.
Also, ich weiß nicht so recht. Und um das mit den Socken noch abzuschließen, also das sind hoffentlich nicht nur Indoor-Socken, sondern ganz normale Socken. Also ich kann mir nicht vorstellen, das sind hoffentlich einfach nur die dünnen Socken für draußen. Weil die sehen ganz nett aus, da bin ich völlig bei dir, aber Indoor-Socken.
Also. Ja, die werden wahrscheinlich auch für draußen sein. Es gibt zumindest keinen Warnhinweis, dass irgendwas Schlimmes passiert, wenn man die jetzt draußen trägt.
Ja, wer weiß, vielleicht liegt das nur bei und das ist ein Lockangebot.
Ja, das
kann ja sein.
Kann natürlich sein. Es gibt übrigens gerade 20% Rabatt, sehe ich gerade.
Ja, da werde ich mir die 170, die 34 Euro, kann ich mir dann ja sparen. Dann habe ich 135 Hose. Ich meine, nicht falsch verstehen, ne? Also wir haben ja immer propagiert, also gute Sachen kosten auch ihr Geld und sind es dann auch oft wert. Vielleicht gibt es ja auch ein Crash-Replacement, wenn man sich damit wehtut und die geht kaputt. Sollen wir das mal anfragen? Is there the possibility of a crash replacement with your indoor shorts? Glaubst du, die haben Humor? Schreibe ich mir auch mal auf. Ich brauche jetzt mal was zu schreiben, wenn ich mir alles nachgucken muss. Werde ich mal bis zum nächsten Mal in Erfahrung bringen. Ob es das gibt. Wenn die Humor haben, dann werden die hoffentlich darauf antworten. Ja, wollte ich nur erwähnt haben, ne, damit ich auch mal was, weil ich ja im Moment so gut wie gar nichts mache auf dem Rad und kriege nur die Theorie alles mit, dass ich auch mal was entdeckt habe, dass ich auch mal was beitragen kann hier in der Runde. Bike Computer, nächstes Thema. Trim-on-Bike Computer, was ist das? Ich habe davon nichts gehört.
Ist das ein Eintrag von mir?
Ja.
Trim-on.
Oder von mir?
Ach, das Ding. Nee, warte mal.
Ich weiß nicht mehr.
Nee, ach, das ist von mir.
Ja, dann haben wir entschuldigen. Zum Glück.
Da habe ich heute noch eine E-Mail zu bekommen. Also es ist ein ganz schicker Bike-Computer mit einem, also es sieht sehr stylisch aus.
Ja, das ist, her damit. Das ist ja meine erste Anforderung. Oh.
Ja, also schön flach und allerdings ist es alles nur ein Produktmuster. Also irgendein Sample und Kickstarter Crowdfunding, das startet jetzt erst. Und da kann man sich schon mal irgendwie mit dran beteiligen und gegen eine Dreingabe von $194 sich so ein Gerät schon mal sichern. Das Ganze ist ein Radcomputer mit einem Alugehäuse.
Oder und, Plastik. Gibt ja zwei. Es gibt ja einmal Trim One und Trim E.
Genau. Es gibt einmal den aus Alu und einmal den aus Plastik. Und die haben natürlich auch einen preislichen Unterschied. Also der empfohlene Verkaufspreis, der wird dann, wenn das Ding sich im normalen Handel befindet, bei 300 Euro liegen für das Alu-Teil und bei 200 für das Plastikteil. Das ist schon ein gewisser Unterschied. Und ja, die sind halt auch total dünn und leicht und haben ähnlich wie ein Wahoo Element ein schwarz-weiß Display, also hoher Kontrast, finde ich eigentlich ganz gut. Und das Interessante sind aber noch die Add-ons, also da gibt es nämlich noch so eine Solarzelle dabei.
Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Das ist,
also für das größere Gerät, also normalerweise haben die Teile, hier steht, dank Smart Battery Management, was auch immer die darunter verstehen, eine Batterielaufzeit von bis zu 30 Stunden ohne Smartphone und 150 Stunden mit Smartphone.
Die Logik also dahinter will sich mir aber nicht ganz erschließen, warum es ohne Smartphone länger hält als mit Smartphone.
Nee, ohne Smartphone hält es weniger. Also doch, das macht schon Sinn, weil mit Smartphone, dafür verwendet er wahrscheinlich die Geolocalization vom Smartphone, also GPS und so weiter, wird er dann selber nicht verwenden im eigenen Gerät und das verbraucht ja viel Strom und deswegen hält dann der Akku länger. Da muss man natürlich dann dafür sorgen, dass das Smartphone immer Strom hat. Da wird dann wahrscheinlich da der Akku schneller leer gehen. Aber okay, also auf jeden Fall 30 Stunden ohne Smartphone hört sich schon interessant an. Wobei, da gibt es noch eine zweite Zeile mit Standalone GPS Only Mode. Also das ist wahrscheinlich dann dieser reguläre Modus.
Genau.
Wie man so einen Tacho normalerweise verwendet. Und da sind es dann diese typischen 10 Stunden, die meisten Geräte halt auch so bieten.
Wobei da die Plastikvariante, ja, die Plastikvariante 20 Stunden hat.
Ja, das stimmt allerdings. Das Plastikding hält doppelt so lange durch. Ist ein bisschen dicker. Könnte sein, dass sie da einfach eine doppelt so große Batterie reingebaut haben. Ja, aber auch ganz recht hoch aufgelöstes Display mit 200 Punkten pro Zoll und 3,16 Zoll Diagonale. Ja, und dann, die nehmen sich auch einiges vor. Also es gibt Routing-Mode und Navigation und eine Karte und ja, alles, was man sich so vorstellt von so einem Gerät. Dann werden noch diverse Sensoren unterstützt. AntPlus, Bluetooth, PowerMeter, Kadenz, Herzfrequenz und so weiter. Aber ja gut.
Also sieht ganz schick aus, allerdings würde mich so ein bisschen, da bin ich zu kniepig, ist das, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, oder zu schissig oder so, jetzt 200 Euro einzuwerfen, von der Firma noch nie irgendwie groß was gehört. Also ich glaube ja nicht, dass die bewusst jetzt irgendwie mich veräppeln wollen. Aber ich würde da erstmal warten, dass die mal ein bisschen abliefern und so ein paar Dinger mal unterwegs sind irgendwo.
Ja, würde ich glaube ich auch. Weil das Ganze ist schon echt, ja, das ist schon ganz schön Aufwand. Also mal ganz abgesehen von der Hardware, das alles so hinzubekommen, aber auch die Software, also das muss ja auch regelmäßig gepflegt werden, wenn man jetzt zum Beispiel beim Wahoo sieht, wie oft da irgendwelche Updates kommen, mit jetzt hier, dieser neue PowerMeter wird jetzt auch unterstützt und so weiter, also das ist schon nicht so einfach programmiert, also ich stelle mir das schon recht aufwendig vor.
Vor allem, weil ich ja im Markt der PowerMeter und so, also in dem Markt, der sozusagen vorgeschaltet ist, aber den du dann auch mit einbinden musst, ne? Also sich in den letzten, ich sag mal, 2-3 Jahren extrem viel getan hat und noch weiter tun wird. Und die musst du ja auch alles supporten. Ne? Dementsprechend weiß ich auch nicht, ob. Also, ich würde so. Also, das sieht alles super aus und das klingt auch interessant. Allerdings hat er jetzt nichts, wo ich sagen würde, der würde mich dazu bringen oder der hätte jetzt etwas, weswegen ich meinen Wahoo in die Ecke lege und den dafür nehme, außer ein bisschen Stylo. Aber ich bin ja stylisch genug.
Du brauchst gar keinen Tacho.
Nein. Aber ist auf jeden Fall definitiv was Interessantes, was man weiter verfolgen sollte. Behaupte ich einfach mal.
Das einzige Interessante ist dieser bereits erwähnte Solarcharger.
Ja, genau.
Also das würde mich echt interessieren, vor allen Dingen, was das Ding bringt. Also der ist auch recht klein. Der ist von der Fläche her, der passt dann so, der bedeckt vielleicht so einen normalen Vorbau. Also
ja, ich habe ein Bild gesehen, da sieht er so ein bisschen aus, als würde er sogar auf dem Oberrohr sitzen. Wobei ich mich dann frage, wie viel Sonne kriegt er da ab? Also
ja, darfst nicht so viel treten, ne?
Nee, muss ich frei nicht fahren die ganze Zeit. Definitiv ist das ein interessanter Punkt. Also dieses Solarpanel. Also für mich sieht das so ein bisschen aus wie, ich weiß noch, kennst du noch diesen iPod 7 oder was das war? Dieser kleine, so ein ganz kleiner iPod.
Ich weiß, welchen du meinst.
Mit
Nano. Touch. Nano hieß
ist der. Ist das Nano mit Touch-Display auch und so? Mhm. So ja. Die Größe scheint das für mich zu haben in etwa. Ein bisschen größer vielleicht.
Nee, stimmt gar nicht. War das der Nano? Der Nano hatte viel kleiner. Ach, du meinst jetzt diese Solarzelle?
Ja, die Solarzelle sieht ungefähr von der Größe so aus, würde ich behaupten.
Ja, genau. Das würde ja auch der Fläche eines Vorbaus ungefähr entsprechen, so von oben betrachtet.
Nee.
Doch.
Nee.
So 3 Zentimeter mal, weiß nicht, 8 oder 9. 3 mal 9 ungefähr.
Warte, ich schicke dir mal das Bild, über was wir jetzt hier sprechen. Also da sieht der Vorbau viel. Also das ist so der halbe Vorbau vielleicht. Maximal.
Ja, die Kickstarter-Kampagne startet übrigens morgen Nachmittag oder Mittag.
Und heute sprechen wir noch drüber.
Freitag ab. Genau.
So nah sind wir am Puls der Zeit. Unfassbar. Hast du das Bild gesehen?
Du hast mir gerade eine URL geschickt und jetzt sehe ich das, ja. Ja, das passt ja zu meiner Beschreibung. Nee, es ist ein bisschen kleiner, bestimmt. Ja, ich frage mich, wie effizient so eine kleine Solarzelle sein kann, um das Gerät aufzuladen. Also das wird es wahrscheinlich nicht aufladen können. Maximal vielleicht die...
Ja, genau.
Ja, oder nur die Ladung erhalten oder vielleicht die Laufzeit ein bisschen erhöhen. Also aufladen wird damit garantiert nicht funktionieren.
Dafür kenne ich mich mit Solarchargern echt überhaupt nicht aus.
Also die Teile, mit denen du wirklich Geräte aufladen kannst, die sind dann eher von der Fläche so groß wie ein Rucksack. Und die gibt es ja dann auch. Die kann man sich dann hinten an den Rucksack festklemmen und dann damit durch die Gegend radeln. Und wenn man da eine Powerbank dran noch angeschlossen hat, dann kann man so die Powerbank ein bisschen laden. Also es geht durchaus. Aber du brauchst mehr Fläche. Es gibt noch nicht so effiziente Solarzellen, die auf so einer kleinen Fläche dann ein Gerät wirklich komplett aufladen können.
Ja, da kommen wir eigentlich, das stelle ich mal gerade um, weil da hattest du ein anderes Thema noch hier auch in die Liste geschrieben, weil eigentlich passt das thematisch ganz gut, weil das auch etwas ist, wovon ich überhaupt keine Ahnung habe. Und zwar geht es da auf die Suche nach einem Wandler. Ich habe das via Twitter ein bisschen verfolgt.
Also im Grunde geht es da auch um mein neues Rad. Also ich baue mir ja gerade so ein ein weiteres Rad auf, also basierend auf einem Rahmen vom Bombtrack, ein Hook XC. Und da habe ich mehr Laufräder, die sind jetzt endlich gekommen für aufbauen lassen. Mit einem Sun-Nabendynamo. Quasi als Stromproduzent direkt am Rad. Und man überlegt sich vorher noch nicht so wirklich die Details. Das liegt ja auch so in der Natur des Menschen. Man denkt sich erstmal nur, hast du einen Stromerzeuger am Rad? Total super.
Ich hatte letztens eine ganz fantastische Geschäftsidee. Und zwar, dass man, wenn jemand eine Wohnung kauft, ja, dass man diese Wohnung 1:1 nachbaut aus Pappe oder so und da wohnen die Leute dann mal so eine Woche drin und dann können die in ihre richtige und dann treffen die erst so Entscheidungen wie wo kommen die Lichtschalter hin, wo kommen die Steckdosen hin und so weiter und so fort. Ich weiß noch nicht genau, wie das umzusetzen ist, weil wir ärgern uns nicht, weil wir sind mit einem hier sehr, sehr glücklich. Aber wir wissen mittlerweile, okay, das hätte man vielleicht anders gemacht, das hätte man vielleicht anders gemacht. Hier ein anderer Lichtschalter und so weiter. Genau das gleiche Prinzip, was du ja jetzt auch gesagt hast, ne? Also dass man hinterher sich Gedanken macht, wenn man mit den Tatsachen konfrontiert ist vor der Entscheidung, die man getroffen hat.
Ja. Ja. Und jetzt bei diesen Wandlern, da geht es halt quasi um Geräte. Also normalerweise ist der Nabendynamo halt nur dafür gedacht, um ja deine Beleuchtung anzutreiben. Und wobei es gibt da auch ein paar von diesen Nabendynamos, die bieten schon eine höhere Leistung. Aber normalerweise ist das halt nur für die Beleuchtung gedacht. Und was natürlich toll wäre, wenn man zumindest noch zusätzlich ein weiteres Gerät damit laden könnte, wie jetzt irgendeine Handy oder Smartphone oder vielleicht auch Navigationsgerät, aber dafür braucht man halt auch eine gewisse Mindestleistung und da fängt es dann nämlich schon an. Also wenn man jetzt so einen ganz normalen Nabendynamo hat von Shimano, dann ist es glaube ich noch noch viel schwieriger, da eine vernünftige Ausgangsleistung zu bekommen. Bei diesen Geräten von Sun, die haben dann schon einen höheren Wirkungsgrad und damit auch eine höhere Ausgangsleistung. Und da ist das dann schon eher denkbar. Aber man kann jetzt auch nicht einfach sein Gerät, was man laden möchte, per USB an diesen Nabendynamo anschließen. Also dazwischen muss quasi noch irgendein Gerät, was die Spannung vom Nabendynamo in eine Gleichspannung richtet mit 5 Volt und am besten auch noch das Ganze ein bisschen glatt zieht und den Ausgangsstrom irgendwie begrenzt, damit da, wenn man jetzt auf einmal schlagartig bergab fährt. Und
also so Spannungsspitzen raus. Also
ja, genau. Und, oder Spannungsspitzen auch, ja. Und die Spannung dann schlagartig ansteigt, damit dann dadurch, durch diese Spitzen nicht die Endgeräte zerstört werden. Das wäre doch ein bisschen ärgerlich, wenn dann auf einmal der gerade verbundene Garmin dann abraucht.
Ja, und dafür hat man Garmin halt ist ja nicht traurig.
Ja, dafür hat man dann halt diese Wandler, die halt die Endgeräte schützen und quasi die, ja, die Spannung begradigen. Und ja, das Problem ist nur, es gibt nicht einen Wandler, sondern es gibt mittlerweile eine riesige Auswahl an Wandlern und auch an Konzepten, wie man die verbindet. Und also eigentlich ist das ja kein Problem, sondern es ist schön, dass es da so viel Entwicklung gibt, aber es macht die Auswahl halt nicht besonders leicht. Okay. Also da gibt es zum Beispiel von Busch und Müller, da gibt es so kleine Geräte, das E-Werk, das ist so ein kleiner Kasten, der wird irgendwo an den Rahmen dran geklemmt und da kann man dann mit so kleinen Rädchen eine Ausgangsspannung einstellen und hat dann direkt da auch so einen USB-Anschluss, wo man dann ja ein Gerät mit laden kann. Allerdings hat der keinen Buffer-Akku integriert. Das heißt, wenn man dann auf einmal irgendwie an der Ampel steht, dann ist erstmal Feierabend mit Laden. Und das kann ja dann auch eher störend sein. Und Die haben jetzt allerdings auch direkt, also das Gerät gibt es auch schon länger, und zwar nennt sich das USB-Werk, ist auch von Busch und Müller. Da kann man dann keine Spannung einstellen. Das ist ein Gerät, das halt genau diese für USB notwendige Spannung immer voreingestellt hat. Wie und auch ein
also nicht mehr E-Werk,
USB-Werk. Genau. Und der ist halt extra dafür da, um Geräte, die man per USB anschließt, aufzuladen. Und das Ganze funktioniert auch in Kombination mit der Beleuchtung. Also man kann das quasi dann auch parallel betreiben, wobei die Beleuchtung dann also es gibt von Busch und Müller eine Frontlampe, IQX heißt die, die leuchtet dann allerdings nicht mit voller Leistung. Also dafür bringen auch die Nabendynamos von Sun nicht genug Leistung, um quasi die Beleuchtung auf 100% zu fahren und auch noch ein USB-Gerät zu laden. Naja, ja, und daran hört man vielleicht schon, dass das Ganze dann doch ein bisschen kompliziert ist. Es gibt zum Beispiel auch,
dass man sich über so einen Scheiß so Gedanken machen muss.
Ja, aber irgendwie macht es ja auch Spaß. Und vor allen Dingen, das verbindet ja auch die Völker. Also da gibt's ja, Völker. Ja, es gibt zum Beispiel, hat vielleicht der eine oder andere schon von gehört, den Forumslader. Also der wurde ursprünglich von zwei Gebrüdern, Düring heißen die, mit einer Community zusammen entwickelt. Und die haben sich quasi diese Schaltung da ausgedacht mit noch einem Buffer-Akku. Und das Ding, das wird ständig optimiert. Das ist natürlich alles selbst gebastelt. Man kann das dann irgendwie als Bausatz auch bestellen. Ich weiß gar nicht, ob man das Ganze auch fertig montiert sich zukommen lassen kann. Und die haben das so weit optimiert, also das ist wirklich faszinierend. Das Ganze lässt sich dann auch irgendwo im Rahmen verstecken und dann ist das auch per Bluetooth ansteuerbar oder auslesbar. Also da gibt es dann auch eine App, zumindest für Android, mit der man dann die ganzen Daten von diesem Forumslader auslesen kann, Akkuspannung und weiß Gott was, ne? Was der Dynamo dann gerade was für eine Leistung der Dynamo gerade raushaut. Also es sind ja schon Sachen, die den
Interessierten.
Genau so wollte ich sagen. Also den technisch Interessierten Fahrradfahrer, der lässt sich ja schwer für sowas begeistern, ne? Also ja, also ich finde das auch auf jeden Fall interessant und diese ganzen verschiedenen Lösungen, die es da gibt, wie jetzt der genannte Forumslader und hier von Busch und Müller, die Teile, die haben da natürlich auch dann wieder unterschiedliche Ausgangsleistungen und ja, man versucht dann jetzt halt für einen möglichst guten Preis das beste Gerät zu bekommen. Also es gibt auch, also die Teile von Busch und Müller, die sind eigentlich recht günstig. Die kosten so um die 70 Euro. Mhm. Ich tippe mal, der Forumslader, der wird ein bisschen teurer sein, wenn man da zumindest irgendwas schon vorkonfiguriert bestellt. Und das geht dann hoch bis 240 Euro. Das sind dann so Teile, die großen Buffer-Akku enthalten und quasi komplett in Gabelschaft verschwinden. Und da bin ich mir auch nicht so sicher, ob ich dazu bereit bin, so viel Geld dafür auszugeben. Also ich werde es wahrscheinlich erstmal mit dem USB-Werk versuchen.
Aber unter ästhetischen Gesichtspunkten ist das schon schwierig, ne?
Unter ästhetischen Gesichtspunkten ist das wirklich schwierig, weil Das Ding kannst du nicht verstecken. Das ist, hängt dann da irgendwo am Rahmen oder versteckt sich in irgendeiner Tasche und ja, es ist schon irgendwie schöner. Aber
Welchen Anwendungsfall brauchst du, wäre das denn jetzt wirklich zwingend notwendig, damit du nicht so durch die Tour kommst sozusagen?
Ja, für längere Strecken, also für alles wahrscheinlich, was mehr als 300 Kilometer hat, weil dann irgendwann, oder wo man jetzt nicht, weiß Gott, wie groß ein Bufferakku mitschleppen will, also irgendeine Powerbank oder sowas, dann irgendwie ist das ja auch, hat das ja auch durchaus seinen Reiz, seinen ganzen Strom selber zu produzieren.
Ja, total. Also bloß bei mir wäre, glaube ich, eher die Haltung dann, boah, nee, kein Bock, mich damit noch zu beschäftigen. Hier gibt's, es gibt doch bestimmt irgendwelche USB-Powerbanks, die du mit Akkus betreiben kannst, oder? Also ich glaube, da kann ich mir gut vorstellen.
Ach, du meinst dann Batterien nachkaufen? Oder was?
Nö, Akkus einpacken und die dann über die Fahrt verschwenden, sozusagen, und hinterher wieder aufladen zu Hause.
Ja, da kannst du auch einfach eine Powerbank nehmen. Eine möglichst große, so mit 20.000 mAh.
Ja, die sind ja sackschwer dann, oder?
Ja, okay, aber deine einzelnen Akkus sind ja auch schwer. Also diese Powerbank, die wiegt so knapp über 400 Gramm, eine gute von Anker. Und ich denke mal, wenn du da so einzelne Zellen mitnimmst, das wird wahrscheinlich noch schwerer sein.
Okay, aber jedenfalls die eine von den beiden optimalere Lösung, das wäre, glaube ich, dann eher mein Ding. Weißt du, wenn ich mit so einer Powerbank dann...
Ja, es ist natürlich, mit einer Powerbank ist es schon vom Handling her, es sieht erstmal einfacher aus. Aber wenn du jetzt hier so ein System fertig installiert hast und das läuft, dann...
Ja, du ziehst ja auch die Befriedigung dann daraus. Das ist ja auch in Ordnung, das kann ich akzeptieren. Ja? Das akzeptiere ich ja, das ist ja völlig in Ordnung.
Ja, ich das will das auch,
akzeptiert, dass
das
ich so
akzeptiert wird.
Ja, genau, ich will das jetzt darfst einfach mal du machen. Ernst genommen, ja. Christian, dann, ja, ich nehme mich ernst mit deiner Powerbank. nicht Powerbank, mit deinem blinkenden Forumslader. Übrigens, was passiert, wenn er dreimal kurz blinkt? Dann hast du einen Puffer von 30-70%. Wenn er viermal kurz blinkt, 70-99%. Ein lang blinkt bedeutet Puffer 100%. Das mache ich beim nächsten Mal ab. Ja, nee, ich finde es ja auch schön. Ja, bloß das sind mir wieder, ne, weißt du, ich erinnere dich doch bei dem langen Brevet. Ja, bei 500 Kilometern war dann Schluss, weil du dein Käbelchen nicht richtig da reingesteckt hast. Ich sehe dich doch weinend im Schwarzwald, weil die LED nur dreimal blinkt. Die muss
das
alles
sehr
blinken.
Gut vorstellbar.
Ja, ist ja nicht schlimm. Weißt du, während Christian noch über seinen viermal kurz geblinkten Puffer sich ärgert, fährt der andere Christian mit seiner 400 Gramm Powerbank vorbei. Schön wäre es, aber...
Berechtigter Einwand. Ja, es kann, ist natürlich durchaus denkbar, dass wenn man jetzt so ein Gerät mitschleppt, hier so ein Forumslader, dass man dann zwar keine fette Powerbank mehr mitnehmen muss, dafür aber irgendwie einen Lötkolben, weil unterwegs irgendwas kaputt gehen kann.
Und dann stehst du da am Straßenrand und fragst jemand nach einer Powerbank, um deinen Lötkolben zu betreiben. What could possibly go wrong? Nee,
da
alles
brauchst
okay.
Du noch eine große Powerbank. Ja. Ja, also was kann schon schief gehen, genau.
Ja, also wir suchen den perfekten Wandler für dich. Ich habe auf Twitter so ein paar Sachen mitbekommen, dass Leute darüber auch schon diskutiert haben. Wenn einer sich dazu von diesen Herren gemüßigt fühlt, sich daran zu beteiligen oder hier Input zu geben, ich denke mal, da wirst du mit Sicherheit einiges finden.
Oh, da kann man sich nur ewig mit beschäftigen.
Ja, kann man. Da ist ja jetzt auch die dunkle Jahreszeit, da könnt ihr Lötkolben-Freunde euch ja auch ausleben.
Genau.
Das ist völlig in Ordnung. So. Ja. Wahoo-Halterung ist unser nächstes Kurztopic, damit wir hier...
Ja, ist nur eine kurze Info. Wusste ich auch nicht, dass es sowas gibt. Ich hatte davon noch nicht gehört. Und zwar, wenn man jetzt auf einmal vorhat, von Garmin auf Wahoo zu switchen, stellt man verwundert fest, dass die Wahoos, die Aufnahme, also die Befestigungsaufnahme, die sieht zwar ziemlich ähnlich zum Garmin aus, aber ist dann doch wieder ein bisschen unterschiedlich und vor allen Dingen die beiden vorhandenen Zähne sind um 90 Grad verdreht. Also sprich, wenn ich mein Wahoo in einen ganz normalen Garmin-Tauchhalterung einschraube, dann ist er um 90 Grad verdreht eingebaut, was dann doch ein bisschen stören kann, weil man dann so über kurz oder lang wahrscheinlich irgendwie Beschwerden im Nacken bekommt.
Wenn man den Forumslader falsch gelötet hat, dann geht der Eingang ja vielleicht von der Seite raus. Dann kann das wieder passen.
Ja, ich kann auch einfach den Lenker um 90 Grad drehen.
Ja. Ist aerodynamisch auch vielleicht besser.
Ist vielleicht sogar besser, stimmt. Ja.
Ja. Also da gibt es...
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Da gibt es jetzt von Wahoo einen Adapter dafür.
Ist der Original von Yahoo? Ja, stimmt, genau. Ja, es gibt für 15 Euro gibt es einen Adapter, den schraubt man in die Garmin-Halterung ein und hat dann die optimale Aufnahme für seinen Wahoo. Also richtig montiert und optimal befestigt. Also finde ich ganz nett.
Ja, finde ich ganz nett einerseits. Andererseits 15 Euro für dieses Plastikstück finde ich, also ich bin ja wirklich nicht geizig, aber das finde ich schon ein sportlicher Preis. Also
ja, aber dafür bekommst du wahrscheinlich auch irgendwie eine fancy Verpackung und noch irgendwie.
Es gibt aber auch, das sollte man dann Anleitung. Auch nicht vergessen zu sagen, es gibt auch so manche Inlets in diesen, Entschuldigung, ich muss noch kurz husten. Es gibt so manche Inlets, die in der Halterung drin sind, die sind mit zwei kleinen Schräubchen verschraubt. Und die kann man recht häufig einfach aufschrauben, um 90 Grad drehen und wieder festschrauben. Und dann hat man genau das, was man braucht. Also bevor ihr so ein Ding kauft, guckt mal, ob wie sozusagen eure Halterung aufgebaut ist, ob da zwei Schrauben mittig drin sind. Dann könnt ihr gegebenenfalls so das auch ganz einfach lösen.
Das kann eine Lösung sein, funktioniert aber auch nicht immer, weil ich habe zum Beispiel so eine Halterung von BBB ist die. Da gab es genau das, da konnte ich die Platte 92 Grad drehen, aber der Wahoo, der hält trotzdem nicht so optimal da drin. Also der rastet nicht ein. Der hängt dann zwar in der richtigen Richtung, aber
jetzt bist du aber kleinlich. So
ja.
Nee, hast ja recht. Also ich würde mir, du hütest deinen Wahoo ja wie einen Augapfel, den würdest du ja nicht aus den Fingern legen. deswegen würde ich an der Stelle auch besonders vorsichtig. Nee, aber hast recht. Also wenn das nicht einrastet, ne, da gibt es mit Sicherheit Toleranzen wie soll man sagen, bei dem einen oder anderen funktioniert es besser, aber bevor man so einen Adapter hat und wenn man seine Halterung hat und sich die anschaut und sieht, da sind zwei Schrauben, kann man das zumindest mal ausprobieren. Ich habe auch schon so abenteuerliche Sachen gehört, wie dass man an dem Falter so ein Stückchen Wahoo, sondern an dem Gegenstück sozusagen so ein bisschen was abschmirgeln muss, um über eine gewisse Nase drüber zu kommen und so weiter und so fort. Mhm. Plus, weiß nicht, ob ich da jetzt auch genauso dran rumschmirgeln würde. Wenn es nicht klappen würde und das wäre das, also für die, die es jetzt irgendwie in der Not stecken und viel Geld in irgendwelche Halterungen gesteckt haben, investiert haben, dann können sie jetzt sowas machen und was nutzen.
Genau.
Wie ist es denn mit dem Bolt? Hast du da, ich habe gerüchteweise und gut unterrichtete Kreise, haben mich informiert, dass du jetzt bald einen zu verkaufen hast?
Ja, ich habe, ich hatte auf einmal zwei. Erst hatte ich gar keinen und dann hatte ich zwei.
Das ist mir auch so gegangen. Ich habe den anderen ja verkauft, weil ich hatte ja einen gewonnen. Wie hast du das denn gemacht, also dass die auf einmal zu zweit waren?
Ich habe einen verlegt. Also ich bin eine längere Tour gefahren und dann habe ich mein Fahrrad fürs Auto vorbereitet, also quasi auseinandergenommen, damit es in den Kofferraum passt. Und ich habe den irgendwo hingelegt. Ich konnte mich auch nicht mehr erinnern und der war auf einmal weg. Und dann bin ich zwei Tage ohne Navi gefahren, habe die Strecke trotzdem aufgezeichnet, weil sonst wäre es ja nicht passiert, und zwar mit der Strava-App per Smartphone. Das ist natürlich alles nicht so wirklich zufriedenstellend. Und dann habe ich mir einen neuen bestellt, weil ich den bis zu dem Tag dann immer noch nicht wiedergefunden hatte. Und der kam dann irgendwann an, bin zwei, drei Tage mit dem gefahren. Und dann tauchte der Alte auf einmal wieder auf. Der hatte sich in einen Knieling irgendwie versteckt und
diese
wollte die anziehen.
Diese Knielinge machen die auch nur Ärger, ne? Also wenn sie nicht kaputt gehen, dann verstecken sie deine Sachen. Das ist die Rache.
Ja. Ja, oh Gott. Da können wir auch drüber aufregen. Also soll ich das jetzt wirklich erzählen? Also ich hatte Knielinge von Rafa, ne? Die sind ja auch nicht gerade billig. Und die Dinger, die sind ratzfatz kaputt gegangen und dann habe ich das erst in Ermangelung von Zeit habe ich das einfach vom lokalen Schneider irgendwie reparieren lassen. Der hat mir die Löcher geflickt. Und dann irgendwie eine Woche später sind auf der anderen Seite, an derselben Stelle, auch irgendwie Löcher entstanden. Also immer direkt über der Kniekappe. Also direkt in der Mitte hier irgendwo. Und ich habe jetzt nicht irgendwo gekniet. Keine Ahnung, das Zeug, das scheint irgendwie an der Stelle besonders stark belastet zu sein und ist dann irgendwie ermüdet. Und dann habe ich das reklamiert bei Rafa und die haben mir einfach einmal dasselbe Produkt komplett neu geschickt, was ich eigentlich gar nicht wollte. Ich habe mit den Dingern abgeschlossen. Ich wollte die nicht nochmal. Und dann hatte ich die halt wieder und jetzt letztens beim Ausziehen habe ich mir erstmal ein schönes Loch in einen von den Dingern gerissen. Und ja, jetzt sind sie wieder zum Schneider und naja, mal gucken. Der also ich habe mir schon andere bestellt.
Null Schneider verdient sich eine goldene Nase.
Ja, der freut sich. Ja. Naja, von daher, wie komme ich da jetzt drauf? Ja, genau, also in einem von diesen vermaledeiten Knielingen hat sich jetzt der Bolt versteckt und war dann auf einmal wieder da und gesellte sich zu den anderen, den ich mir dann gerade neu bestellt hatte. Und ja, wie es halt so ist, ne? Ich habe es auch genauso vermutet. Der taucht dann wieder auf, wenn der alte.
Ja, das hatte ich.
Wenn ich den neuen dann auch gerade ein paar Tage habe. Und ja.
Und vor allem, wie es halt so ist, ne? Es wurde ja schon geunkt, wir wurden ja schon verwechselt, ne? Es wurde gesagt, wenn jemandem sowas passiert, dann mir. Aber der Türmer, der achtet ja auf seine Sachen. Eine Pustekuchen, möchte ich sagen.
Ich finde das aber auch ein bisschen nachlässig vom Hersteller. Das Ding ist so klein und leicht, das verliert man ja auch total schnell.
Wie oft hast du denn dein iPhone schon verloren? Das ist ja auch klein und leicht.
Ja, aber im Vergleich zu so einem Bolt, also von der Fläche her, von oben betrachtet, ist das dann doch nochmal eine ganze Ecke größer. Und auch vom Gewicht, der wiegt ja echt nur 60, 70 Gramm. Also, wenn das so wie jetzt in meinem Fall irgendwo in ein Kleidungsstück eingewickelt ist, dann ist das echt schwer zu bemerken. Eigentlich gehört da irgendwie so ein Bommel dran, wie früher der Schlüssel für die Turnhalle in der Schule. Da war dann irgend so ein fetter Holzklotz dran, damit das Ding nicht wegkam.
Also es gibt wenig Automatismen in meinem Leben, aber wirklich, wenn ich ankomme, also wenn ich, der liegt bei mir immer in der gleichen Schublade, in dem gleichen Fach, also da ist so ein kleines Plastikdöschen drin, wo so Kleinzeugs drin ist, da liegt er immer drin und wenn ich das Haus verlasse, dann packe ich den immer unter linke Hosenbein, also unter die Bib, mache den unten dran und das ist genau der gleiche Weg, den er zurück bei mir auch immer wieder geht. Ich weiß nicht, aber ich gebe zu, es gibt wenig Automatismen, die bei mir so funktionieren. Also hier typisch, ne, wenn du nach Hause kommst, Schlüssel hierhin, Portemonnaie hierhin und Karte, die Codekarte für die Arbeit, ne, die drei Sachen und der Wahoo. Sonst ist das bei mir, glaube ich, kaum etwas.
Ja, aber wenn man, ja, ich klar, bei mir ist das auch alles so ähnlich, aber wenn man jetzt von diesen bekannten Wegen abweicht, ne, dann passiert
bist du
das.
Verloren. Bist du verloren.
Dann bist du verloren.
Bist du einfach bist verloren. Mehr.
Ja.
Nee.
Naja.
Deswegen ist der Pierre Bischof auch die gleiche Strecke zurückgefahren, den kannte er den Weg.
Ja, wahrscheinlich.
Der macht's richtig, der Pierre. Mann. Naja, schön, was machst du jetzt? Verkaufst du jetzt den anderen oder?
Frage. eBay wäre eine Möglichkeit.
Also, wenn irgendein Hörer einen wirklich noch nicht benutzen und wir können dieses Gerät nicht, weil du deinen jetzt verkaufen musst, sondern weil wir ihn wirklich gut finden und keinen anderen mehr möchten. Ich habe ja schon meinen Kollegen, der neben mir sitzt, der fährt einen Garmin 1000. Dem sage ich ja schon die ganze Zeit, der soll das Ding eigentlich wegschmeißen.
Oh Gott, das ist total der letzte. Ja, nee, warte mal, stimmt gar nicht. Der 1000, der ging eigentlich. Ja. Also am Anfang war der auch eine Katastrophe und der Zeit ging er.
Ich sage ihm ja die ganze Zeit, der soll das wie einen Unfall aussehen lassen, damit das seiner Freundin erklären kann. Und den will ich jetzt nochmal spitz machen darauf. Das kann ja so nicht weitergehen. Also das. Naja. Aber so sammelst du wieder ein paar schöne eBay-Bewertungen. Ist doch auch was Feines. Man muss die Sachen positiv bewerten.
Genau. Ja.
Naja, er ist jetzt wieder da. Vielleicht packst du den auch einfach nur in den Schrank, weil über kurz oder lang.
So als Reserve.
Ja.
Wobei, der ist echt schick. Das ist nämlich diese Special Edition, die irgendwie jetzt erst vor ein paar Monaten vorgestellt wurde. Da gab es den ja auf einmal dann in zwei neuen Farben, in Gelb und in Rot.
Ach, in Rot passt der doch zu deinem BMC ganz gut.
Ja, ich hatte den jetzt in Gelb.
Oh, alle. Dann pack den zu deinen RTF-Schuhen.
Genau.
Zu deinen Touri-Schuhen.
Ja. Zu meiner Turnhose.
Ja, zur Turnhose in dem Beutel mit den RTF-Schuhen. Nee, aber naja. Also finde ich jetzt auch nicht schlimm.
Nö, ja.
Lass den mal lieber liegen. Du wirst noch früh genug dich freuen, dass er da ist.
Ja, vielleicht keine schlechte Idee. Ja. Ja.
Oder verkaufen. Ja. Wenn ein Hörer einen will, also er ist Hand ausgelesen vom Christian.
Ja.
Und schon eingefallen.
Sieht aus wie aus dem Ei gepellt.
Ja. Das stimmt allerdings. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, dann machen wir noch zwei Kurzsachen, oder? Oder wie kurz ist das? Ich weiß gar nicht mehr, weil wir wollten auch heute nicht so lang machen. Oder sollen wir eins immer noch anreißen?
Ja.
Nehmen wir doch das in der Reihenfolge und dann sage ich noch ganz am Ende was, zwei kleine Sachen. Hook, wie ist denn der Status bei deinem Hook Extreme Carbon Gedengel? Also hast du ja eben schon mal so zwei immer anklingeln lassen, aber was fehlt noch, was brauchst du noch oder
Ich brauche eigentlich nur noch Kleinigkeiten und zwar Kette und Kassette. Mhm. Und das ist, ach ja, und Mäntel. Aber das ist irgendwie unterwegs und dürfte bald eintreffen. Also hoffentlich noch vor Samstag, weil Samstag wollte ich die erste Tour damit fahren und ich habe gerade festgestellt, weil irgendwie sind die Tage komplett verplant und ich muss das Ganze ja noch zusammenkloppen.
Ja.
Also montieren. Und ich habe noch Überstunden. Wahrscheinlich werde ich mir noch vor Samstag einen Tag frei nehmen, weil sonst kriege ich das Rad nicht zusammen. Also am Samstag ist nämlich
Beyond the Cat? Wer ist das?
Nee, warte mal. Ja, wie heißt die Veranstaltung nochmal?
Werf mir noch einen Blick in den wunderschönen Kalender, den es da gibt.
Ja, genau, den habe ich gerade. Ach, Bot Recat? Oder wie spricht man das? Also auf jeden Fall die Veranstaltung in Belgien, die auf den Signal de Botrange startet.
Der höchste Punkt Belgiens.
Genau, mit 694 Metern.
Da hat mich ja dieser, Entschuldigung, aber da hat mich ja, ja? ich hab ja bei dieser Gravel, wie heißt es nochmal, Dirty Boar, bin ich ja beim vorletzten Kontrollpunkt, glaube ich, weil ich sag, so schnauzevoll, kein Bock mehr, fahr jetzt nach Hause, ein bisschen zugespitzt. Und dann meint ja so ein anderer Mensch, ja, ich kenne den Weg, lass uns fahren. Und ich so zwei Punkte, erstens, keine Steigung mehr, zweitens, Straße schnell. Und fünf Minuten später sagt er zu mir, so, jetzt fahren wir über den höchsten Punkt Belgiens. Ich so, Moment, was hast du an dem Punkt? Keine Höhenmeter mehr, nicht verstanden. Ich war natürlich sehr freudig, habe gesagt, oh toll, schön, freue mich.
Er wollte nicht kooperieren mit
mir. Er war nicht kooperationswillig, hatte aber die eindeutig besseren Karten in der Hand. Um es so, ja. Naja, also nee, es war natürlich sehr nett. Aber deswegen kenne ich den Punkt, das ist so ein Türmchen da oben.
Ja, genau. Und die Veranstaltung ist auch toll. Die Strecke ist zum Beispiel, die Strecke ist nur bedingt vorgegeben. Und zwar sind, es gibt insgesamt 5 Punkte, die man ansteuern muss. Und ja, man muss sich die Strecke so zusammenbasteln, dass ein Pentagramm entsteht, wenn man sich das Ganze jetzt auf irgendeiner Karte ansieht. Und ja, dann heißt es einfach losfahren. Da kommen dann so um die 150 Kilometer bei raus. Und die Strecke, die würde ich halt gerne mit dem Bombtrack bewältigen. Und ja, wie gesagt, eigentlich ist alles da. Die Kurbel und die Bremsen, die sind auch schon eingebaut. Das habe ich vom Händler machen lassen. Und jetzt ja, Schaltwerk dranhauen und Umwerfer und Lenker ist auch drauf. Also da muss noch ein Lenkerband aufgewickelt werden und ja gut, da muss man die Schaltung noch einstellen. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei SRAM ist. Und scheiße, ich habe noch gar keine Flaschenhalter. Fällt mir gerade auf. Na gut, irgendwo im Keller sind noch welche.
Also ich denke, ja, da kann man jetzt auch zur Not für den einen Tag noch die von dem anderen Rad drüber nehmen.
Ja, ja, klar. Das sind so Kleinigkeiten.
Irgendwie habe ich ja, irgendwie kommt da noch was, habe ich so das Gefühl. Also ich sehe da noch irgendwie so viele Unbekannte in der Rechnung. Ich bin gespannt.
Ja, und ich brauche noch eine Blindstutze von dir.
Ja, ja, die ist so gut wie unterwegs. Also daran wird es jetzt nicht scheitern. Da klebst du zur Not noch so ein, wie heißt das hier, Gafferband drüber, über den Schatten.
Ja. Ja, nur zur Erklärung, also der Rahmen, der hat halt so Löcher berechtigterweise im Rahmen, wo eigentlich die Schaltkabel durchkommen, aber wenn man jetzt eine Schaltgruppe hat, wo es keine Schaltkabel gibt, dann hat man da so zwei riesige klaffende Löcher, was natürlich ein bisschen sparsam aussieht und es gibt leider auch keine Blindstutzen direkt dabei vom Hersteller, deswegen hatten wir jetzt einfach mal welche ausprobiert und die hatten sogar gepasst.
Ja.
Aber einer fehlt mir noch.
Ja, das war einfach ein Glücksgriff, also muss man einfach so sagen. Also, aber ansonsten ist ja alles fast fertig. Also viel fehlt ja nicht mehr. Das könnte ja bis Samstag gelingen. Wie viele Kilometer werden das da sein? Also ich glaube...
160.
Im letzten Jahr sind nicht so viele ins Ziel gekommen, oder?
Letztes Jahr hat es wohl ziemlich geschneit. Mhm. Ich glaube, da werde ich diesmal von verschont, aber es soll wohl ziemlich kalt werden. Also ich habe da irgendwas von minus 8 Grad gelesen und gefühlte Temperatur ist ja wahrscheinlich noch, also ich tippe mal so minus 10 und das dann ja in den frühen Morgenstunden, also gegen Mittag hat man dann vielleicht so angenehme minus 2 Grad.
Aber bis dahin sind die Merino-Knielinge ja bestimmt genäht.
Ja, mit Knielingen kommst du da, glaube ich, nicht weiter. Musst du schon was Wärmeres anziehen. Ja,
das glaube ich, und hoffe ich aber auch, dass du da dich warm anziehst. Für.
Ja, vor allen Dingen diese Strecke, die wird ja wahrscheinlich auch viele Gravel-Passagen haben. Also je nach Planung. Aber da wird man auch nicht so schnell durchkommen. Also man kann jetzt nicht unbedingt mit einem 25er Schnitt rechnen. Das glaube ich nicht, dass das hinhaut. Und selbst wenn, das wären 8 Stunden. Also es fängt um 8:30 morgens an. Also sagen wir mal um 8. Also ja, 25er Schnitt würde bedeuten, man kommt knapp vor Sonnenuntergang an. Das wird aber nicht passen. Also auf jeden Fall braucht man auch noch Beleuchtung. Ja.
Also klingt nach einem ganz, ganz großen Spaß. Also ich würde behaupten, oder ich würde mich sehr freuen, wenn wir noch vor Weihnachten eine Folge aufnehmen könnten. Vielleicht machen wir eine kleine Sonderfolge draus, ne, mit den Themen, die heute liegen geblieben sind und dein Erlebnis dabei. Also ich habe damals beim Dirty Boar, den ich gefahren bin, das ist ja quasi die gleiche Gegend. Ne? Die sind ja quasi austauschbar. Und ich bin ja, muss man aber auch dazu sagen, natürlich deutlich unfitter als du. Das muss man aber realistisch sagen, hatte ich einen Schnitt von 16,4. Nur damit du da weißt. Und 135 Kilometer in 8 Stunden 17 gefahren.
Ja. Ja, ich habe auch die Strecke noch nicht geplant. Das muss ich auch noch machen. Also von daher, ich glaube, ich brauche echt noch einen Tag Urlaub.
Ich denke, ach, das wird schon Spaß. Das wird ein Spaß. Ich freue mich. Ich freue mich drauf. Ich bin Samstag ja in der Gegend. Auch in der Gegend, weil ich habe Weihnachtsfeier. Ne? Jeder verbringt halt den Samstag so, wie er möchte. Ich denke, wenn du da noch unterwegs bist, also du ruf mich auf jeden Fall mal an, wenn du im Ziel bist oder irgendwie. Aber ruf nicht an, wenn du Hilfe brauchst, weil um die Uhrzeit wäre ich ja dann wahrscheinlich schon, naja, so. Nein, kannst auch noch anrufen, wenn du Hilfe brauchst. Ich kann dir halt nur nicht helfen.
Ja, ich habe schon deinen Kollegen gesagt, Björn, ja? Ich hoffe, dass es nicht schneit, also weil ich kann bei Schnee kein Auto fahren. Also da sind schon ganz schlimme Sachen passiert. Dann müsste ich nämlich, das würde nämlich bedeuten, dass ich mit dem Fahrrad nach Hause fahren muss und das wäre natürlich dann auch irgendwie blöd.
Du kannst bei Schnee nicht Auto fahren? Also nee, intellektuell ich, oder?
Ich habe da total die Probleme, obwohl ich hier so extra Reifen, also okay, es sind keine Winterreifen, sondern Ganzjahresreifen, aber so irgendwie so ein Testsieger und die waren nagelneu und ich habe es einfach nicht hingekriegt. Die Dinger, die sind auf Schnee hin und her gerutscht, das war unglaublich.
Du musst
und,
halt auch deine Fahrweise ein bisschen den Bedingungen anpassen, also nicht Kickdown bergab bei Schnee und Regen. Ne? Also das ist nicht angebracht.
Ja, vielleicht liegt es daran. Ja, vielleicht liegt es daran. Keine Ahnung.
Würde ich in Betracht ziehen. Nee, aber da, also ich bin ja auch die, das ist ja im Prinzip nicht weit weg von Aachen. Und ich bin, glaube ich, letztes Jahr zweimal oder so nach Aachen gefahren bei Schnee über die A4 und das ist ja da dann auch die Gegend, die du fahren wirst wahrscheinlich, weil du kennst die Strecke noch nicht, klar, aber das ist ganz entspannt. Also da würde ich mir wenig Sorgen drum machen.
Gibt es eigentlich eine Webcam da oben auf dem Berg? Das wäre ganz praktisch, um zu sehen, wie das Wetter da ist. Oder wenn irgendwo eine Schneeflocke...
Wie heißt der nochmal? Wie heißt der nochmal, der?
Signal de Botrange geschrieben.
Ja, da haben wir es doch. Oh, da liegt ja jetzt schon Schnee. Nee. Ach so, Webcam wollte ich noch. Nee, aber da
Botrange.
Liegt bestimmt eine.
Doch, da gibt es eine.
Webcamtravel.de ist natürlich für euch jetzt wenig interessant. Ist ziemlich dunkel.
Ja, ja, sieht einfach dunkel aus.
Aber dunkel heißt ja, da liegt noch kein Schnee. Also das wird ja sonst wahrscheinlich irgendwie, weiß ich auch nicht. Nee, das wird schon schön. Und ich, also definitiv werde ich was zu lachen haben hinterher. Insofern, das passt schon. Ja.
Mal gucken, wie das wird. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr erfreut.
Ja, also in der nächsten Woche nehmen wir dann noch ein Velo Race übrigens auf, oder ist es geplant zumindest am 18. Mal gucken, ne, wie so die Tage danach werden, aber vielleicht auch zwischen den Jahren, wo da was machen können, dass das nicht, ich möchte einfach, dass deine Emotionen, die Tränen und so, die in den Schnee gefallen sind, noch nicht so weit weg sind, wenn du darüber sprichst. Das wäre toll.
Ja, wird auf jeden Fall Sinn machen. Wenn man das
mal gucken, aber dann legen wir uns jetzt nicht fest, weil wir dann sonst versprechen, was wir so hinterher nicht gehalten haben. Das wäre noch viel schlimmer. Sollen wir dann dicht machen für heute noch? Ich mache noch zwei kleine Sachen. Und dann wäre es das, glaube ich, oder?
Ja, genau.
Ja, die anderen zwei Sachen können wir dann schieben. Zwei Sachen, eine organisatorische sozusagen, was jetzt aber auch nicht so ist. Danke, danke, danke nochmal für alle Spenden, die gekommen sind wieder mal und für eure Nutzung des Amazon-Links, den wir ja auf der Seite da haben. Wie immer gesagt, das hilft uns sehr, Sachen finanzieller Natur zu verwirklichen. Ganz, ganz toll und ganz, ganz lieb. Amazon hat da was angepasst oder geändert, deswegen ist es deutlich weniger geworden, was nicht daran liegt, dass die Bestellungen weniger geworden sind, sondern einfach, dass sie weniger ausschütten. Das ist aber nicht schlimm, weil immer noch kommt da ein bisschen was rein und das freut uns sehr und ist ja auch so da. Dankeschön hierfür und dass wir dann wieder reinvestieren können in Material und auch Phonic-Stunden und so weiter und so fort. Das zweite ist, wenn irgendjemand noch irgendwo einen alten Monitor, einen kleinen stehen hat, das muss nichts Großes sein, das muss nichts Tolles sein, mir reicht 11, 12, 13 Zoll auch irgendwas ganz Kleines, also und einfach sagt, das brauche ich nicht mehr, steht hier eh nur rum und staubt ein, den könnten, das würde ich gerne mal ausprobieren, wie das mit zwei Monitoren dann hier wäre mit der Aufnahme. Das wird vielleicht ein paar Sachen verschwierigen, nee, was sagt man, verschwierigen? Schwieriger machen, vielleicht einfacher machen. Ich weiß es nicht. Wenn da jemand was hat, dann für kleines Geld, dann soll er mal bitte Bescheid geben. Ich würde das Geld dann lieber jemandem geben, den ich kenne, beziehungsweise der ein Hörer ist, als dass ich jemand anderen kenne und wo ich dann auch weiß, dass das Ding einfach funktioniert. Wie gesagt, muss nichts Tolles sein, es muss einfach nur angeschlossen werden können an so ein MacBook und dann wäre ich schon ganz glücklich. An ein altes MacBook Air, mit welchen Anschlüssen das auch immer hat, keine Ahnung. HDMI, also das ist ein HDMI-Anschluss? Weiß ich nicht. Irgendwie muss ich sie reingedengelt kriegen. Das wäre toll. Und das Dritte, was war das Dritte? Achso, wir haben heute nur kurz aufgenommen. Aber ich sag's mal so, es werden noch lange, lange, lange Stunden auf euch zukommen. Wir waren letztens, nämlich wir beide, zu Gast. Waren wir zu Gast oder waren wir Mitgestalter des Ganzen?
Ach ja, stimmt. Habe ich schon wieder verdrängt.
Ach stimmt, da müssen wir auch noch aufnehmen. Deswegen, da kommen wir gar nicht, ne? Also da gibt's ja einen zweiten Teil.
Ja.
Da erzählen wir das einfach alles. Oder nee? Nee, das,
mal gucken. Wir können ja schon mal drauf einstimmen.
Ja, genau. Da laufen wir heiß und dann später, wie auch immer. Also wir waren zu Gast oder wir waren also es gibt einen Podcast, es wird eine Podcast-Folge geben, wo sich mehrere Fahrrad-Podcaster getroffen hat. Regine von Regines Radsalon und der Hans vom Fahrradio und wir. Es waren noch andere angekündigt, diese konnten dann kurzfristig nicht. Die werden vielleicht in der zweiten Teil sozusagen dazu kommen. Ich sag mal so, wenn ihr dachtet mittlerweile, so ein Velosnack dauert lang, vergisst es, nehmt euch ein Wochenende frei, nehmt Überstunden, weil das wird richtig, richtig lang. Zur Qualität der ganzen Sache kann ich mich gar nicht so äußern, das als Beteiligter ist man da immer ein bisschen, wir haben einfach mal was ausprobiert, was auch ganz anders ist. Ich sag mal so, vielleicht sollte man das auch erst richtig bewerten, wenn es komplett durch ist. Es sind schon Sachen angedacht worden, ob man es weiterführt und in welcher Form. Da würde ich aber auch ganz gerne sagen, warten wir auch mal auf euer Feedback, wie ihr das gefunden habt. Aber es ist ja noch nicht mal veröffentlicht, deswegen ist es ja auch Blödsinn, darüber zu sprechen. Aber wir werden euch dann in naher Zukunft, auch wenn das veröffentlicht ist, darauf hinweisen über die üblichen Kanäle, wo ihr ja auch uns beim letzten Mal gesagt habt, wie wir euch erreichen können. Deswegen auch dafür danke nochmal. Das wollte ich jetzt nur kurz noch loswerden am Ende. Verstehen Sie?
Genau.
Ja.
Ja, sehr gut.
Schöne Vorweihnachtszeit, sage ich jetzt nochmal. Lasst euch nicht in den nächsten Tagen stressen. Wir werden vor Weihnachten mindestens noch eine Folge veröffentlichen mit dem Race. Da gibt es vielleicht auch was Schönes zu erzählen. Der Thomas hat sich nämlich ein neues Fahrrad gekauft. Vielleicht wird da mal der Race so einen kleinen Snack-Charakter bekommen. Ja, ich sag mal so, es lief nicht alles einfach, so wie es sollte. Warten wir mal ab. Das nur als kleinen Teaser.
Also,
interessant. Ja, einen schönen Tag noch und vielen Dank für euer Zuhören. Tschüss.
Ja, ciao.